Hallo, hier ist Dirk Nowitzki von Dallas Mavericks und ihr hört M94.5.
Buzzer Beat.
Was für ein Monsterblock!
Hip-Hop und Basketball.
Für drei! Und ruhig bleiben.
Servus und grüß Gott hier bei Buzzer Beat. Ja, in Europa ist es wieder losgegangen. Alle bedeutenden Ligen sind gestartet. Wir haben sie auch schon abgefrühstückt. RBBL, BBL, Euroleague. Haben wir alle schon drüber gequatscht. Und am Dienstag geht's endlich wieder los mit der besten Basketballliga der Welt. Am Dienstag startet die NBA. Und wir schauen uns heute mal die Western Conference an und schauen an, was da so abgeht dieses Jahr. Mein Name ist Philipp Knappe und ich habe mir den wunderbaren Andrzej Potacek geholt.
Ja, immer wieder gerne.
Als Suns und dadurch natürlich auch Western Conference Experte. Und da gehen wir rein. Andrzej, hast du schon Bock? Wie schaut's aus?
Tatsächlich, also mega Bock. Ich habe Preseason abgefeiert, vor allem auch als Suns-Fan. Du hast es gerade eben angesprochen. Ein bisschen mal die Spiele gegeben.
Du bist ja so einer dieser Ketzer, die Preseason feiern, die schon so,
ja, aber
einer
ehrlich,
dieser Junkies, die schon so ausgehungert ja, sind nach Basketball, so,
ich spritze es mir schon direkt rein, schöner Preseason-Basketball, nee, ich bin halt so einer, ich schaue es mir ab und zu gerne an, aber hängt das jetzt nicht an den hohen Nagel, also.
Das sollte auch niemand tun.
Nee, also ich finde auch so.
Da werden wir sicherlich auch noch drauf kommen.
Also ich bin so ein Mensch, jetzt Suns haben irgendwie so 24 Dreier in einem Spiel geworfen, wäre Franchise-Record, ja, interessiert mich nicht, weil Preseason. Aber dann gibt es halt noch das andere Extrem, so Ben Simmons macht halt einen Dreier gegen ein chinesisches Team und alle feiern sich irgendwie so, ist halt kein NBA-Dreier, zählt halt nicht. Und es ist irgendwie blöd, dass sie den jetzt alle feiern, finde ich.
Ja, aber ich glaube, ohne dass ich dir jetzt dazu nahe treten will, aber ich glaube, die Öffentlichkeit sei, oder wie sagt man, die Öffentlichkeit hat mehr Sympathie dafür, dass
Ben Simmons,
Simmons jetzt endlich seine Dreierschwäche ablegt, als die Suns. Ich glaube, da liegt so mehr dieses...
Im Sinne von, wie gesagt, wäre Ben Simmons, wenn der mal in einem richtigen Spiel einen Dreier trifft, dann können wir mal drüber reden, zu eskalieren.
Aber wir sind gespannt, wir schauen
drauf. Vor allem, das war ein chinesisches Team. Das ist ja nicht mal ein NBA-Team gewesen. Ich meine, würdest du es feiern, wenn, keine Ahnung, Lewandowski gegen einen Drittliga-Verein trifft? Ich glaube nicht.
Ja, Preseason ist ja auch immer. Dann hast du da die Jungs, die ganz gut abliefern, die Jungs, die nicht so abliefern. Man sollte dem auf jeden Fall nicht zu viel Bedeutung beimessen. Aber wie gesagt, ab Dienstagnacht hier in Deutschland wird man dann ja sehen, was wahr ist und was fake, wer gut gearbeitet hat im Sommer und wer eben nicht. Und ja, wir gucken auf die ja wahrscheinlich offenste NBA-Saison aller Zeiten. Wir haben keinen Clear-Cut-Favoriten. Ich sag mal so, die Euphorie war ja auch unglaublich groß. Ich meine, wir hatten eine, wie ich finde, sehr gute letzte Saison. Mit einem, ja, so ein bisschen schon Cinderella-Ende, ne? Nicht die Warriors gewonnen, sondern halt...
Also ich will ja nicht sagen, ich habe es ja gecallt Anfang der Saison, aber es war
ich wusste, dass das nochmal kommt.
Mann. Ja, vor allem, das ist das Schöne an der Preview, wir werden ja safe irgendwelche Thesen abgeben und dann kannst du halt am Ende der Saison sagen, okay, da hat er was Richtiges gesagt und hat er was Falsches gesagt. Ich weiß halt noch, letztes Jahr meine zwei Thesen war, D'Angelo wird All-Star und die Warriors werden nicht Champion und ich zeige gerade auf mich, also das ist 2-for-2, bessere Quote als Lonzo Ball an der Linie.
Ja, aber 2-for-2, ich glaube, wenn man sich mal anguckt, ich glaube, wenn man wirklich mal mitzählt, was du da für Thesen teilweise hattest in letzter Zeit.
2-for-2, andere Thesen.
Das ist nicht
2-for-2,
sondern es ist eher 2-for, ich weiß nicht, 200.000 oder so.
Ja, so gefühlt, aber du, wir reden ja von den ernsten Thesen, die ich hier anstelle. Von denen ich mir eigentlich auch noch ein paar ausgedacht habe für heute, bin mal gespannt, ob du mir da zustimmst oder nicht. Also so ein paar Kracher sind heute noch dabei, wirst du schon merken.
Ja, und ich meine, wie schon gesagt, die Vorfreude ist unglaublich groß. Wir hatten super geile Playoffs, dann direkt diesen Sommer, der ja eigentlich fast nochmal, ja, wo auch alles ist explodiert, Social Media, die ganzen Jungs, es war einfach eine Wahnsinns-Free Agency, unglaublich viel passiert. Direkt eben, ja, im Anschluss an die Saison, wo du ja eigentlich, du hast den neuen Champ und eigentlich ist dieser Höhepunkt erreicht und dann kam nochmal so eine Free Agency. Und ja, jetzt wird's Zeit für uns, eben nochmal drauf zu gucken und ein bisschen, ja, in die Zukunft zu gucken, in die neue Saison. Und wir haben die Teams, dass wir nicht eins nach dem anderen so dröge durchgehen, ein bisschen in Kategorien eingeteilt. Und ich meine, wir sind ja bei Buzzer Beat und da starten wir direkt Blockbuster-mäßig. Wir starten, wo könnte es auch anders sein als in Hollywood?
Das Battle of L.A.
Muss sein, also... Wie gesagt, wo die großen Blockbuster passieren, der große Blockbuster Free Agency Einkauf quasi, Kawhi zu den Clippers, dann der große Free Agency Trade, der irgendwie da mit zusammenhing, Paul George, hätte ja niemand erwartet, dass der zu den Clippers geht und dann kommt irgendwie noch Anthony Davis zu den Lakers, so zwei Traumduos in der West Coast Metropole, was gibt es Geileres? Das haben sich auch die Matchmaker in der NBA gedacht, haben sich gedacht, hey, erster Spieltag direkt zum Auftakt, Lakers, Clippers, Battle of LA, hauen wir direkt raus, finde ich geil. Das ist eh das Matchup, auf das sich die meisten Leute, glaube ich, also zumindest die neutralen Fans, das wollen sie sehen und das direkt am Anfang raushauen. Gibt ja 4 der Duelle in der Saison, kann man schon mal 1 direkt am Anfang verpulvern in der Opening Night. Finde ich geil, müssen wir halt schauen, ob Anthony Davis spielen wird, weil der hat sich in der Preseason tatsächlich am Daumen ein bisschen verletzt, aber auch ohne Anthony Davis wird es natürlich ein spannendes Spiel, aber da muss man klar sagen, ohne Anthony Davis, Clippers klarer Favorit.
Aber bei Paul George ist ja auch noch nicht ganz sicher, ob er dabei sein wird, deshalb ist das ja so ein bisschen ausgeglichen, sag ich mal, der hat ja auch, wurde ja an beiden Schultern operiert oder hat sich operieren lassen in der Offseason, wo man auch, glaube ich, wirklich gucken muss, also ich will jetzt hier auch gar nicht so diesen Clippers Meister-Hype-Train groß stoppen oder so.
Ich glaub, dafür habe ich auch keine Bremsen. Also ich meine, sind für mich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, der Hauptfavorit im Westen. Das kann ich, glaube ich, so vorwegnehmen, weil sie einfach, ich bin unglaublicher Kawhi-Fan. Ich feiere diesen Typen extrem. Er ist einfach defensiver Superstar, kann jeden aufhalten und offensiv, er ist nicht der Überspieler, wie es ein LeBron ist oder wie es viele andere Spieler sind, aber er ist einfach einer, der macht seine Mannschaft besser. Das hat man in Toronto gesehen, ich glaube, das wird man auch in LA sehen.
Ja, wie gesagt, aber ich muss wirklich sagen, ich bin halt sehr gespannt, wann sehen wir wirklich Paul George vollem Saft stehen, wann hat er wirklich das Go von den Clippers zu sagen, okay, die Schultern sind okay, oder wann sagt er auch selber, okay, er fühlt sich wieder gut genug. Und ich meine, bei Kawhi Leonard ist die Fitness ja auch ein Thema, ja. Ich meine, letztes Jahr aggressiv Load Management betrieben. Ich kann mir vorstellen, dass sie es dieses Jahr vielleicht sogar bei beiden machen, um eben beide fit zu haben für
die Playoffs. Ich sage dir auch, ich bin eine feste Meinung, das werden sie bei Kawhi Leonard bis zum Ende seiner Karriere machen, weil der Kollege hat gemerkt, okay, es reicht ja, wenn ich 50 Spiele in der Saison mache und dann fit für die Playoffs bin. Es nützt mir ja nichts, wenn ich 80 Spiele in der Regular Season mache und dann nach 4 Spielen in den Playoffs sage, hey, tschüss, das war's wieder, ich gehe urlauben. Also bringt ja nichts. Der Kollege weiß ja auch besser, wie er mit seinem Körper umgehen kann als viele andere. Und bei Paul George, wenn sie da eh schon einen Star auf dem Feld haben, das wird gegen viele schlechtere Mannschaften schon reichen. Vor allem gegen viele schlechtere, ich schaue immer abfällig in den Osten, aus der schwächeren Conference.
Ja, eigentlich sind wir da ja auch wieder bei diesem Thema, braucht es wirklich 82 Spiele und so weiter. Wollen wir jetzt hier gar nicht das Fass aufmachen, gibt ja auch immer wieder die Diskussion. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Clippers gesprochen, können wir gleich nochmal zurückkommen. Aber bei den Lakers war, ja, wie es halt so ist, bei der ja wahrscheinlich schillerndsten Franchise in der NBA, da ist nicht nur Euphorie mit dem Saisonstart und natürlich die ganzen Storylines, die auf uns in der Saison warten, sondern da ging es jetzt die Tage um LeBron James. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass es bei einem Team mit LeBron James um LeBron James geht. Es geht um
LeBron James, crazy.
Aber crazy, man. Nein, es ging mal wieder politisch um LeBron James, ja. Und zwar nicht im positiven Sinne, wie man das in letzter Zeit durchaus ja öfter sagen musste bei ihm, egal ob man jetzt Fan ist oder nicht, sondern in negativem Sinne.
Tatsächlich, der Kollege hat sich mal, meiner Meinung nach, wenn ich mich mal so politisch einschätzen darf, ins Fettnäpfchen getreten, aber so richtig. Wir rollen die ganze Geschichte nochmal auf. Vor einigen Wochen hat ja Daryl Morey, also der GM der Houston Rockets, sich auf Twitter geäußert, und zwar pro Hongkong-Seite in den Protesten eben in Hongkong gegen gegen die chinesischen Machthaber da tatsächlich. Und es gab ja dann eine Reihe an Reaktionen aus China. Houston Rockets, wissen wir alle, Deng Yaoming, Chinas Team. Die existieren gefühlt in China gar nicht mehr. Also das chinesische TV hat auch direkt gesagt, ne, Spiele zeigen wir gar nicht mehr. Im größten chinesischen Basketballforum wurde das Unterforum der Rockets direkt gelöscht. Also als ob es diese Franchise nie gibt. Ich bin mir auch relativ sicher, wenn du in China irgendwie auf die Wikipedia-Seite von Yao Ming gehst, da steht irgendwie so, hat gespielt in der NBA bei Team Redacted. Gibt's nicht mehr, dieses Team. Und da hat heute in der Nacht LeBron zugesagt, zu diesen Comments, die Daryl Morey da gesagt hat, dass er eben auf der Seite von Hongkong steht in dieser Auseinandersetzung, hat LeBron James sinngemäß gesagt, ja, hat er zwar gesagt, aber er hat sich vorher nicht richtig informiert, und dafür hat er richtig Kritik geerntet und hat auch mal wieder gezeigt, okay, er setzt sich zwar in den USA sehr viel für, ich nenne es mal Social Justice ein und so weiter und so fort, auch für den Kampf von für Gleichberechtigung und so weiter und so fort, aber so auf globaler Ebene, ja, da sind die Prioritäten von Herrn James ein bisschen anders. Da ist er doch lieber beim chinesischen Money, anstatt dass er da mit Hongkong geht tatsächlich.
Ja, und er hat ja dann auch wirklich, er hat ja sowohl eigentlich Kritik von Linken und Rechten bekommen, weil er teilweise, ja, ich sag jetzt mal eher, ja, eher Leute aus dem demokratischen Lager halt gesagt haben, okay, was sagt er da, dass er halt, ja, die Unterdrückten in Hongkong, ja, oder dass er da Maury so abstraft dafür, dass der sich ja eigentlich gegen Unterdrückung ausspricht. Und wie du schon sagst, LeBron ja auch dabei. Und Konservative haben dann aber gesagt, so, ja, das ist ja ganz toll, weil die natürlich auch gegen China sind, dass er sich jetzt in dem freien Land nämlich da immer kritisiert und da die kritisiert, die die Freiheit in Amerika schützen wollen und das in China aber nicht macht. Auch eine interessante Ansicht, ja, die Rechtsaußen drehen sich das immer, wie sie wollen.
Absolut, aber, ja, aber das gehört halt, glaube ich, zu deren Jobbeschreibung. Hey, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und damit gehen sie uns allen ziemlich auf die Nerven.
Ja, aber ich sag auch für LeBron, es ist halt, es ist was Neues, weil er wirklich eigentlich sonst ein Typ war. Und ich finde, das ist ja auch in dieser ganzen, ohne jetzt da ein Riesenfass aufmachen zu wollen, aber auch in dieser ganzen GOAT-Debatte mit Michael Jordan, also in dieser ganzen Ding, okay, wer ist der Greatest of All Time und so, da ist halt, also LeBron hat ganz stark auf seiner Seite, dass er halt der prägende Spieler seiner Generation war, der aber sich halt auch politisch positioniert hat, ja, und der sich gegen die Unterdrückung von Dunkelhäutigen in den USA ausgesprochen hat, gegen Polizeibrutalität, gegen diese ganzen Sachen, ja, und er war ja wirklich bei Kaepernick, bei diesen ganzen Skandalen, die da waren, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, war er ja vorne mit dabei und er hat immer gesagt, er hat diese ganze Shut-Up-and-Dribble-Sache losgelöst und hat immer gesagt, nein, er spricht sich für das aus, egal ob er Basketball spielt oder nicht, was eine unglaublich wichtige Message war. Und das hat Jordan ja seinerzeit nicht. Und jetzt kommt halt von LeBron so eine Aussage, wo man halt wirklich auch sagen muss, okay, gab es da den Anruf von Nike, die gesagt haben, hey, Moment hier mal, wir verkaufen so und so viele 17er LeBrons in China, das kannst du nicht machen. Ja, sehr schwierig, aber es ist halt auch, ja, wie gesagt, es ist, glaube ich, wirklich eine sehr schwierige Welt einfach, ja, weil da so viel dran hängt auch bei ihm mit Nike, mit dem ganzen Geld, auch für die NBA. Ich meine, es war absolut, ja, auch klar. Adam Silver war ja dann auch auf einmal so unter Zugzwang, weil auf einmal China so aggressiv darauf reagiert
Adam
hat.
Adam Silver, der hat ja richtig reagiert, der hat im Endeffekt gesagt, ja, wir können nicht kontrollieren, was Daryl Morey schreibt im Endeffekt. Finde ich gut, muss ich sagen. Also der steht halt noch, er hat halt nicht gesagt, okay, wir stehen jetzt mit Hongkong, aber das kann ich von ihm im Sinne eines Geschäftsführers einer ganz großen Organisation, von ihm kann ich das nicht erwarten. So ehrlich müssen wir sein, so funktioniert diese Welt. Wäre vielleicht schön aus ideologischer Sicht, aber das kann man von ihm nicht erwarten. Er hat gesagt, hey, Daryl Morey, der kann schreiben, was er will. Und das kann im Endeffekt LeBron auch. Also wenn das seine Meinung ist, fair enough, aber dann möchte ich vielleicht so irgendwie ein Zitat herbeiführen, was ich heute irgendwie auf Social Media gesehen habe. Ich weiß nicht mehr, ob es Twitter oder was anderes war. So ein Mensch hat geschrieben, hey, ich habe LeBron immer so mit Muhammad Ali verglichen, also auch also als Greatest of All Time in ihrer jeweiligen Sportart und auch als Ikone für Menschen- und Bürgerrechte in den USA, und der Vergleich ist damit für mich jetzt gestorben. Also auch solche Ansichten gibt es, und wie gesagt, LeBron hat da Stellung gezogen, und das muss man so hinnehmen, dass die eben halt so ist und nicht anders, auch wenn man das vielleicht schade finden kann tatsächlich.
Ja, muss man absolut, und ja, es kratzt auf jeden Fall auch so ein bisschen an dieser Legacy irgendwie, ja, von dem, wie gesagt, einem Typen, der sonst, wo man, finde ich, aber auch das Gefühl hatte, dass er es halt auch ernst gemeint hat, ja, der sich hingestellt hat, der sich mit Kaepernick solidarisiert hat. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, die NBA gehört sicherlich in der Hinsicht mit zu den, also auch gerade in dem Amerika, in dem das passiert, was dort gerade passiert, ja, diese ganzen konservativen rechten Strömungen, und die NBA war da immer eine progressive Liga, die sich sehr modern, finde ich, auch präsentiert hat, ja, die dann eben halt auch ja, einfach die auch nie, die zum Beispiel, die Spieler haben ja mit Shirts protestiert und so, und die niemals diesen Protest der eigenen Spieler zum Beispiel auch sanktioniert hat, die Donald Sterling letztendlich rausgeworfen hast, wenn du so willst, oder das ja vorangetrieben hat, wo LeBron ja auch mit dazugehört hat, der letztendlich auch die NBA so ein bisschen mit gezwungen hat, da ja, da vorzugehen und so, und das, ja, es kratzt gerade, und das ist wirklich eine schwierige Sache, und klar, es ist natürlich irgendwo schön und gut, ja, in China Basketball sehr wichtig, wir hatten gerade die WM da und so, na klar, da will die NBA sich natürlich auch positionieren, aber was da an Unterdrückung abgeht. Du hast ja schon gesagt, ja, das sind es ja nicht nur Hongkong gerade, sondern es ist auch du sagst, die Rockets wurden komplett gelöscht aus diesem einen Forum. Es ist ja diese ganze Zensur und diese ganze Überwachungsstaat. Und ja, da haben wir jetzt, ja, wie es halt bei den Lakers so ist, Kontroverse.
Ey, ganz ehrlich, ich bin mir sicher, diese Folge wirst du in China nicht anhören können. Also nee. Sorry für alle chinesischen Fans und Buzzerbeater draußen, die müsst ihr euch irgendwie illegal über ganz andere Portale ziehen.
Ja,
kommen wir, glaube ich, zurück zum Sportlichen. Ja. Da sind wir auf der sicheren Seite und werden nicht mehr von China zurückverfolgt. Battle of LA, direkt mal zur Sache rein. Was ist für dich das geilere Duo? LeBron Davis oder PG-13 Kawhi? Was findest du geiler?
Ich finde es unglaublich schwierig, weil ich, wie gesagt, eigentlich LeBron halt unglaublich finde als Spieler jetzt natürlich auch wieder oder ihn immer unglaublich fand. Auch AD, also mir ist es so ein bisschen, für mich war das Narrativ im Sommer eigentlich so ein bisschen so, dass alle waren so, ja, und ja, die so nach dem Motto, ja, New Orleans hat den Lakers so viel abgeknöpft, was natürlich stimmt, aber man darf halt noch nicht vergessen, dass sie halt Anthony Davis bekommen haben, der definitiv, also wenn er fit ist, und das ist auch ein großes Thema, du hast ja, es schon angesprochen, das geht jetzt bei Saisonstart schon los und bei ihm wird man auch gucken müssen, dass man ihn irgendwie vor allen Dingen halt fit in die Playoffs bekommt, aber ja, das ist, wenn er fit ist und allem drum und dran, dann ist er ganz vorne mit dabei bei den besten Big Men der Liga, vielleicht sogar der beste. Und ja, sonst haben wir so ein bisschen bei den Lakers das Thema wie letzten Sommer. Sonst ist da ein bisschen, ja, sehr viel Stückwerk drumherum um LeBron und halt diesmal jetzt auch tatsächlich einen anderen veritablen Superstar.
Ich muss sagen, ich finde auch den Kader echt interessant, was da an Potenzial rumläuft, was irgendwie geil werden könnte, weil du hast natürlich DeMarcus Cousins, klar, wieder verletzt, aber du weißt ganz genau, er wird nach dieser Verletzung, die er vor allem letztes Jahr hatte, wird er nie mehr derselbe sein, wie er vorher war, aber der ist halt immer trotzdem in der Offensive für was gut, defensiv, man hat es ja auch in den Finals gesehen, gegen die Raptors, schwierig, einsetzbar auf höchstem Niveau, aber der kann dir in der Regular Season immer noch was bringen. Dwight Howard, auf den freue ich mich tatsächlich, weil das ist...
Du freust dich, ja?
Ja, wirklich? Ganz ehrlich, ich finde, das wird eine geile Storyline, so Dwight Mayer returns to LA. Das ist eigentlich so der schlechte Slasher-Film in Hollywood und dann ist das Sequel, das du eigentlich nicht haben wolltest, aber du gehst trotzdem rein, weil du dir denkst, okay, es wird entweder jetzt richtig schlecht oder aber richtig geil. Ich glaube, das könnte richtig geil werden, weil Dwight Howard, er ist tatsächlich, obwohl man sich irgendwie nicht vorstellen könnte, er ist irgendwie noch weise, also er ist gereift in seinen Jahren.
Das hat den Eindruck gemacht, ja, auf jeden
also,
Fall.
Also ich glaube, er hat sich mit seiner Rolle abgefunden, okay, ich bin nicht mehr der Superstar, der ich vor 8, 9, 10 Jahren war. Und ich glaube, der könnte nochmal was werden. Wie gesagt, Jared Dudley ist halt nochmal ein Leader. Der war ja bei Brooklyn Nets, war der immer so das, was Mark van Bommel damals für die Bayern war, so der Emotional Leader. Klar, spielerisch immer ein bisschen beschränkt.
Allein vom Gesichtsausdruck her ist das schon echt ein harter Vergleich. Wenn man sich da Jared Dudley anguckt, der auch mal so ein bisschen guckt wie, ja, ich weiß nicht, als... Naja, auf jeden Fall oft nicht den intelligentesten Blick drauf hat, sagen wir
ja,
so.
Aber Jared Dudley, ganz ehrlich, ich...
Nein, er ist ein guter Typ, ja.
Ich feiere den tatsächlich seit seinen Suns-Zeiten, weil er ist halt so ein Spieler. Ich kann mir vorstellen, dass er ein unglaublich guter Coach wird. Der ist ein guter Motivator, der weiß, wie du, wo du stehen hast, weil, sag mal ehrlich, Athletik hat der Typ null. Er auch noch nicht. Also, er hat immer davon von seinem...
Nie gefühlt.
Von seinem... Basketball-IQ hat er gelebt und ich glaube, der wird diese Mannschaft verstärken, vor allem auch eine junge Second Unit, die da irgendwie aufs Feld kommen wird. Ich sehe mir an, du hast einen Troy Daniels, Scharfschütze, der kann immer mal heiß laufen, kann den Spiel gewinnen, kann ja auch ein Spiel verlieren, wenn er halt keinen guten Tag hat. Du hast einen Avery Bradley, der auch mal wieder kommen wird, also der ist auch ein solider Spieler. Du hast einen Rajon Rondo, vor allem und bei dem ganzen Trade, alles, was du zu den Pels verschickt hast, alles gut. Aber du hast Kyle Kuzma behalten. Das ist für mich eh der beste Spieler von den ganzen Wesen, die sie da hatten. Dass sie den behalten konnten, richtig geiler Move von den Lakers. Das wird sich bezahlt machen. Finde ich geil in der Kaderanalyse, sage ich mal. Und dann hast du halt noch einen Antetokounmpo auf der Bank. Einfach wegen dem Swag, muss man ganz ehrlich sagen. Also einfach so, hey, vielleicht können wir Giannis irgendwie damit locken, dass sein Bruder bei uns auf der Bank ist. Irgendwann mal, aber... So ein alter Kumpel auf der Bank kann man schon mal machen.
Ja, einfach für den Namen, wie du schon sagst. Einfach eben. Um Name-Dropping zu haben. Ja, aber zum Beispiel, du hast jetzt schon Kyle Kuzma angesprochen, wo ich auch so ein bisschen, ich bin gespannt, was sie mit ihm vorhaben. Planen sie ihn wirklich so ein bisschen als Start auf der 3? Bringen sie ihn von der Bank, was meiner Ansicht nach mehr Sinn machen würde, um ihn so ein bisschen, weil, sind wir ehrlich, er muss noch zeigen, oder er hat bisher keinen wirklichen Dreier, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein Typ, den wir da mit LeBron und AD unbedingt paaren wollen. Also auf dem Feld natürlich nur.
da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, was die Lakers also
die Labors da machen oder so, das wollen wir gar nicht wissen. Vielleicht ist das ja auch der Twist von Space Jam. Wer weiß
ja,
das schon.
Ja, das ist, Vorsicht, Spoiler.
ich hoffe nicht auf jeden Fall. Nee, aber ja, es ist, also für mich ist er eher so ein bisschen dieser Typ, der dann ja vielleicht so der Leader von der Bank wird.
Kann ich mir gut vorstellen tatsächlich, ja.
Oder aber man plant wirklich mit LeBron auf der 1.
Ich meine, das war ja eigentlich die offizielle Ansage, so LeBron auf der 1 und dann wird es spannend. Das öffnet Räume und das könnte ich mir auch vorstellen, dass es geil wird. Ich meine,
ja,
sag mal ehrlich, er wird ja eh Primary Ballhändler werden, egal wer da auf dem Feld steht.
Das stimmt, aber ich glaube, es ist trotzdem so ein bisschen so, man denkt sich so, ja, LeBron war doch eigentlich immer Point Guard und ne, bla und hin und her. Aber ich glaube trotzdem, wenn man wirklich reingeht und ihn wirklich auf der 1 starten lässt und dann, ja, ich weiß nicht, Danny Green, von mir aus noch Kyle Kuzma, Davis und Howard, da ist halt nicht genug Shooting, weißt du, was ich meine? So, da musst du gucken, Davis ist ja auch ein bisschen die Frage, er hat gesagt, er will eigentlich nicht auf die 5 gehen, obwohl das
ja, aber ich glaube ganz ehrlich,
potenzielles Death-Lineup bei den
wenn
bei
du mit
Lakers
LeBron spielst, wenn du mit LeBron spielst, dann
machst du, was der sagt.
Dann machst du, was
dann
der
gehst
sagt.
Du auf die 5 und ja. Na toll, na
dann
super.
Gehst du auf die 5. Nee, aber ganz ehrlich, ich bin einfach mal gespannt, was die sich da taktisch überlegen. Ich meine, das hat das Potenzial, was richtig Geiles zu werden, hat aber auch das Potenzial für einen Second-Round-Exit. Vor allem, keine Ahnung, wenn du LeBron auf Bodyguard spielen lässt und dann kommt halt so ein De'Aaron Fox, der einfach fünfmal schneller ist gefühlt als LeBron oder halt Russell Westbrook. Es könnten geile Matchups werden.
Ja, und Defense ist halt eh ein Thema, weil ich meine, man muss halt wirklich sagen, ich sag jetzt mal, die großen, tollen, individuellen Matchup-Verteidiger haben sie halt nicht, ja. Ich meine, auch LeBron, sicherlich weit weg von einem elitären Verteidiger gewesen in den letzten Jahren. Na klar, auch aufgrund der offensiven Ladung, die er schultern musste, absolut. Das ist auch natürlich so nicht sein Job. Aber auch bei einem, zum Beispiel bei einem Avery Bradley, wo du ja sagst, okay, das ist halt eigentlich ein Typ, der dann den gegnerischen Guard oder auch einen gegnerischen Flügel da irgendwie an die Leine nehmen soll. Da musst du auch mal gucken, okay, in welcher Verfassung ist der halt. Auch bei Dwight musst du letztendlich gucken, inwiefern ist er wirklich noch dieser Ringbeschützer, wirklich, also er ist natürlich nicht mehr dieser Typ der defensiven oder den offensiven durch seine Defense so verändert, wie er das früher getan hat. Aber es ist trotzdem, also defensiv musst du wirklich sagen, obwohl die Lakers ja eigentlich mit Frank Vogel einen Coach haben, dessen oder wo die Defense eigentlich das Steckenpferd war.
Ja, in Indiana. Der hat ja in Indiana davon gelebt. Gut, vielleicht macht er aus Dwight Howard einen Roy Hibbert der modernen 2010er und aber Dwight Howard wird wieder Defensive Player of the Year, aber das kann mir, also ich würde nicht sehr viel Geld drauf wetten, ich sag's mal so.
Und vor allem ist Dwight Howard, er sieht viel zu austrainiert aus für Roy Hibbert. Ja, also bei Dwight Howard, man hat gesehen, er war auf jeden Fall zumindest beim Bankdrücken im Sommer, also er sieht auf jeden Fall fit aus. Und ich meine, Lionel Hollins ist auch Assistant, ja, war ja damals bei den Grizzlies, bei den Grit and Grind Grizzlies. Also es ist so, ich fand es eigentlich ganz witzig, weil du hast eigentlich diesen Coaching-Stuff, wo du halt an beinharte Defense denkst, an so ein bisschen, na, ich sag mal, diese Bereich 2010 bis 2014, ja, wo du mit solchen Teams ja durchaus auch noch was gewinnen konntest. Und dann hast du einen Kader, wo man erstmal gucken muss. Aber ich meine, vielleicht haben sie ja ein super defensives Teamkonzept.
Kann ich mir sehr gut vorstellen bei denen tatsächlich. Also mit dem, ich halte sehr viel von Frank Vogel. Ich war damals, als er bei Indiana war, war das so meine zweite Liebe neben den Suns, so Indiana. Das waren geile Teams, auch damals mit PG. Kann mir vorstellen, dass es auch diesmal wieder mit einem gelben Team klappt. Also wer weiß.
Ja, ich bin da absolut bei dir. Wie gesagt, diese Pacers mochte ich auch super gerne, obwohl sie ja immer die Widersacher von den Heat waren. Aber ja, super Team damals gewesen. Und ich, wie gesagt, ich bin auch bei Vogel, also ich sehe es nicht ganz so negativ, weil er war ja auch so ein bisschen die Story im Sommer mit Vogel und Jason Kidd als Assistant, wo dann alle so waren, so, ja gut, okay, aber ich meine, Jason Kidd als alter LeBron-Buddy, der wird nach den ersten 20 Spielen sagen, so Freunde, jetzt machen wir hier mal richtig und ich nehme den Chefsessel, aber mal gucken, was die da machen. Keine defensiven Probleme werden, glaube ich, die Clippers haben, weil ich meine, wenn man sich deren Lineup mal anguckt, das
so
könnte
Kawhi,
defensiv...
Kawhi, PG, ganz schlechte Verteidiger, also boah, da wirst du so viele Probleme bekommen. Nee, also für mich Kawhi, ich will nicht sagen der beste Verteidiger der Liga, weil das ist für mich immer noch Rudy Gobert, aber zumindest...
Ja gut, aber Flügel und
ja,
Big Man, also ich glaube auf Flügel kannst du auf jeden Fall
deswegen,
in die Richtung mehr argumentieren.
Das wäre jetzt Komma, aber er ist wahrscheinlich der beste Flügelverteidiger der Liga. PG, wenn er fit ist, dann verteidigt er die auch jeden weg. Also
ich meine, wenn man noch mal ehrlich ist, Kawhi und PG, da kannst du auch sicherlich irgendwo sagen, okay, da ist die Diskussion, wer ist da der Beste tatsächlich in der NBA, weil sie einfach beide auch gezeigt haben. Ich meine, Paul George, der letztes Jahr auch, der wirklich das hat ihn ja auch teilweise mit in die, oder hat ihn ja auch mit in die MVP-Konversation reingebracht, dass er halt unglaublich gut verteidigt hat, ja, auf dem Flügel. Patrick Beverley auf der 1.
Pat Bev ist einfach, es ist so ein Spieler von der Sorte, du hasst es, gegen den zu spielen, aber du feierst es extrem, wenn er in deinem Team ist. Also es ist halt einfach so ein, der hat eine Bulldog-Mentalität. Er ist halt wirklich, er will jeden Ball haben, der kämpft um jeden Ball. Der ist halt manchmal, der wird ein Schalter umgelegt im Kopf, wenn er aufs Parkett kommt. Hey, ich will jeden gottverdammten Ball und ich sterbe auf diesem Parkett, wenn ich ihn nicht bekomme. Wie gesagt, liebe ich diesen Typen.
Ja, er ist ein absolut Verrückter.
Ja.
Also sind wir ganz
ehrlich.
Also
im positiven Sinne diesmal.
Er ist echt crazy. Aber dahinter klafft so ein bisschen Loch. Ich meine, klar, er würde auf der 1 starten, aber wenn man sich da mal so anguckt, wer soll da wirklich die Strippen ziehen? Ich meine, klar, es wird sicherlich, also klar gibst du natürlich auch Leonard, beziehungsweise dann George, je nachdem, den Ball in die Hand sehr, sehr oft, oder wirst natürlich oft auch darüber gehen. Aber für mich sind sie beide jetzt keine klassischen Point Forwards in diesem Sinne, wie das zum Beispiel er in LeBron ist bei den Lakers. Und ich meine, da wird schon schwierig. Dann, klar, hoffen die Clippers sicherlich, dass ein Landry Shamet halt noch mehr in diese Playmaker und weg von dieser reinen 3-and-D-Richtung
geht
und
so. Ja, aber ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht so die Bedenken, muss ich sagen, weil du hast ja, wenn du einen Playmaker brauchst, Lou Will von der Bank, easy. Wenn du einen Stretch vorbrauchst, Patrick Patterson kann diese Rolle ausfüllen. Ich weiß nicht, ob er sie noch so gut ausfüllen kann, aber kann er. Ivica Zubac, der kann ja auch schon mal einen Dreier reinwerfen. Also die haben unglaublich viele Optionen von der Bank. Du hast auch noch Montrezl Harrell, der einfach so ein Hype-Beast ist und auch einen unglaublichen Motor hat. Also da habe ich keine Bedenken. Die haben für jede Lage eigentlich die richtige Antwort auf der Bank.
Ja, aber ich meine jetzt wirklich dieses, okay, ja gut, klar, von der Bank macht das Lou Williams, aber wer ist trotzdem dieser Floor General, der sagt, okay, ich, weißt du, was ich meine? So Lou Williams ist ja auch eine Mikrowelle von der Bank so ein bisschen mehr.
Ich verstehe das. Ich würde tatsächlich sagen, trotzdem, Kawhi ist für mich so ein bisschen der Philipp Lahm des Basketballs. In dem Sinne, dass er einfach nicht laut ist, aber ist einfach auf dem Feld, macht er exakt das, was er machen muss und macht seine Mitspieler deswegen so besser.
Und er ist auch abseits des Platzes eine ähnliche Snitch. und zieht die Fäden und
ne, die Körpergröße passt auch fast. Nee, aber wie gesagt, aber gestern Akkord, also irgendwie so, er ist halt nicht auf dem Platz, ist halt nicht der lauteste, aber er macht halt seine Mitspieler, rein sportlich gesehen, macht er sie besser.
Ja, absolut, wie gesagt, aber für mich ist er halt auch eben, also das unterscheidet ihn halt auch wirklich noch von LeBron, dass er halt für mich nicht dieser, also klar, er kreiert unglaublich viel, aber ich sehe ihn trotzdem noch nicht so die ganze Zeit mit dem Ball in der Hand, weißt du, was ich meine?
Nee, Sondern schon klar.
Als Option und so.
Es muss ja nicht sein, dass du einen hast, der in jeder Possession einen Touch bekommt, finde ich. Also da finde ich das vielleicht sogar besser, dass es sich bei den Clippers auf mehrere Schultern verteilt, sofern sie denn von PG gesund sind.
Ja.
Weil du hast gesehen, bei den Lakers, LeBron war verletzt und tschüss Lakers. Also da ging ja gar nichts mehr. Ist halt immer so diese Gefahr, wenn du einen Superstar hast, bei dem über den alles geht in diesem Team. Finde ich schwierig, deswegen finde ich Clippers, vor allem auch, weil sie nochmal einen Superstar auf der Bank haben. Doc Rivers hatte ja diese Jahre nach diesem Wechsel, wo man gesagt hat, hey, Doc Rivers war mal gut bei den Celtics und jetzt ist er ein bisschen ausgebrannt, aber jetzt ist er halt wieder da, auch im Mainstream, im Media-Mainstream, wo man sagt, hey, geiler Coach, und dann gehe ich halt d'accord mit, muss ich sagen. Der hat ja letztes Jahr aus einem Clippers-Team, die absolut gar keinen Star hatten, weil du kannst halt nicht erzählen, dass Danilo Gallinari ein Star ist, hat er sie einfach in die Playoffs gebracht. Das ist für mich respektabel. Klar, das ist einfach eine Leistung, wo ich sage, das schafft wahrscheinlich vielleicht außer Pop und Eric Spoelstra vielleicht Rick Carlisle, sonst keiner.
Ja, und vor allem glaube ich, dass auch Doc Rivers ein Typ ist. Ich meine, er ist gerade, also ich finde, man kann schon ein bisschen, also natürlich nicht ganz historisch oder zumindest nicht ganz von der Historie, aber man kann schon auch ein bisschen den Vergleich ziehen zwischen diesem Clippers-Sommer und dem Sommer 2007 in Boston, ja, wo halt dann einfach endlich, gut, okay, klar, also die Clippers hatten jetzt sicherlich auch keinen Paul Pierce im Kader letztes Jahr, aber trotzdem, der Sommer 2007 ist ja auch, ich sag mal, im Celtics-Gedächtnis so eingebrannt, dass dieser Sommer, wo dann die Big Three kamen, wo zusammenkamen und wo es wirklich wieder bergauf ging, wo sie einfach auch in einem Sommer ihre Chancen maximiert haben und dann halt auch den Ertrag geholt haben, indem sie ja die Championship gewonnen haben. Und ich glaube, Doc Rivers ist halt ein Typ, der, wie gesagt, der da reingehen kann und dann halt sagen kann, okay, folgendermaßen, wir haben jetzt in dem Fall gleich zwei neue Stars oder gleich zwei neue Superstars, muss man ja sagen, was natürlich auch schön ist und wo er sich nicht beschwert haben wird. Aber wie gesagt, man darf diese Clippers, sofern sie natürlich fit bleiben, das haben wir natürlich bei allen Teams so ein bisschen dieses.
Ja, aber da müssen wir einfach mal das annehmen, klar, irgendwann wird eine Verletzung kommen, aber ja, das können wir halt nicht vorhersagen. Also,
nee, aber wie gesagt,
wir sind Analysten, wir sind keine Wahrsager.
Ja, vor allem.
Manchmal sind wir auch noch nicht mal Analysten, manchmal labern wir auch nur rum.
Nee, vor allem, aber sie haben ja auch gesehen, ich meine, Kawhi Leonard guckt ja auch selber auf seine Minuten und sagt, okay, folgendermaßen, ich fühle mich auch nur gut genug dafür, und wie gesagt, bei George werden sie es bestimmt auch machen. Und dann, wird sehr spannend, wer da die Oberhand behält. Und zwar eben
auf den Tisch, wir haben lang genug gelabert. Wer ist die bessere Mannschaft in LA? Ich will es hören.
Also ich gehe eigentlich, ehrlich gesagt, irgendwie mit den Lakers, weil mir die Clippers schon wieder zu hipstermäßig sind. Und weil ich schon wieder zu sehr dieses, weißt du, was ich meine? Und ich, wie gesagt, ich mag LeBron eigentlich auch immer noch, obwohl er sich da jetzt von Nike Money, aber ich, ja, es ist auch schwierig, da die Moralkeule zu schwingen.
Ist egal, sportlich. Machen wir nur sportlich, jemand.
Ja, ich, ja. Also ich sag mal so, die Vernunft sagt schon Clippers, aber ich glaube, ich gehe auf die Lakers einfach, um so ein bisschen ein Ding zu haben, weil ich glaube, die Offense wird super klicken. Ich glaube, Hollins und Vogel, die sagen, die packen ihre alten geheimen Shutdown-Pläne aus, und dann haben wir nämlich das beste verteidigende Team bei den Lakers und nicht bei den Clippers in LA.
Crazy. Also ich sage, ich gehe mit Verstand und sage Clippers, und weil mein Herz für die Suns steht, kann ja auch mit dem Herz nicht Lakers sagen, auch wenn ich LeBron ziemlich feier. Ich würde sogar fast sagen, man könnte mal wieder so eine Buzzerbeat-Wette abschließen, auch für den Opening Day.
Okay, aber was heißt denn dann Battle of LA? Ist es über die ganze Saison gesehen,
also,
weiterkommt in den Playoffs?
Die
oder?
Prognose war über die ganze Saison gesehen, aber wir können ja auch mal eine Wette abschließen für Opening Night.
Ach, nur für Opening Night jetzt? Okay.
Ja, also wie gesagt, das ist die Prognose gerade eben für komplette Saison.
Ja,
ich glaube,
bleiben
wir dabei stehen. Ich sag Clippers, du sagst Lakers. Aber für Opening Night, was sagst du? Also vor allem, warte, klären wir erstmal einen Einsatz. Was machen wir?
Das ist nämlich der nächste Punkt. Oh Gott.
Und vor allem, unsere aufmerksamen Hörer wissen, wir haben noch zwei Einsätze offen tatsächlich. Kommt alles noch.
Das sagt ihr auch schon seit Wochen.
Das sagen wir seit Monaten.
Gott.
Der Kollege Metehan Bastel, der muss ja immer noch von March Madness, muss immer noch Suicides für mich laufen, weil ich ja natürlich wunderbar getippt habe. Aber naja, das kriegen wir irgendwann noch hin. Es dauert halt leider immer, die Leute jetzt so koordinieren, aber das kriegen wir hin. Und jetzt hau mal einen Tipp raus für Opening Night.
Ja, ich glaube, die Lakers starten da mit dem Knall rein. Ich bleibe bei diesem Lakers-Tipp einfach und ich weiß nicht.
Dann
ja,
bleibe ich so bei den Clippers dabei. Was machen wir als Wetteinsatz?
Oh Gott,
was können wir schön auf Insta raushauen?
Da musst du was sagen.
Überlegen wir uns während der Folge und am Ende kommen wir nochmal drauf zurück.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe ja gerade schon mal das Suns-Herz angesprochen. Ich glaube, über LA haben wir jetzt lang genug gelabert, und dann würde ich sagen, wir haben uns ja ein bisschen Gedanken gemacht tatsächlich in der Vorbereitung dieser Folge und haben uns gedacht, eine schöne Gruppierung sind für mich die jungen Wilden.
Die Young Guns.
Starten wir doch mal direkt rein in den jungen Wilden. Sind die Suns tatsächlich für mich einer der Kandidaten, die eine richtige Überraschung liefern können in der Saison? Ich habe mich drüber totgelacht, als sehr viele Experten gesagt haben, was machen die Suns in der Offseason? F-, D-, mega schlecht, was holen die da? Und ich denke mir so, habt ihr eigentlich jemals in eurem Leben in der letzten Saison die Suns geschaut? Die zwei wichtigsten Verpflichtungen sind ja Aaron Baines im Endeffekt und Ricky Rubio. Ich meine, jeder, der die WM geschaut hat, weiß, Ricky Rubio ist vielleicht auf NBA-Niveau kein Elite-Point Guard, aber der hat eine Qualität. Ich glaube, da können wir uns einigen. Und vor allem freut mich das für DeAndre Ayton. Ich vertrete immer noch die These, der Kollege ist besser als Luka Doncic. Da bleibe ich auch fest von überzeugt. Ich weiß nicht, wie viele da draußen mir da zustimmen. Wahrscheinlich nicht sehr viele, aber da bleibe ich jetzt dabei. Und der wird nur besser, wenn er jetzt mit einem Point Guard spielt, der auch tatsächlich ein Point Guard ist. Und wir wissen ja alle, Ricky Rubio, das ist ja noch einer, der ist ja noch ein richtiger Point Guard der alten Schule. Der sucht ja auch immer zuerst den Pass.
Kann ich werfen, so wie sich das gehört, nämlich für einen Point Guard, ne?
Genau, so schaut's aus.
Nein, sehr schön, na super.
Der kann auch die Dreier, der kann auch den freien Dreier nehmen. Mehr erwarte ich ja nicht von dem, weil du, wenn er die Pässe verteilen kann, du hast links einen Devin Booker, rechts von dir hast du einen Cam Johnson Rookie, der auch ein super Sharpshooter ist, also ein Ding, Ding, Money, Money, würde ich sagen. Also, from downtown, Fulton Homes donates 100 bucks for every May 3 for the Suns. Ich glaube, die werden ein bisschen pleite werden dieses Jahr. Also ich habe da sehr hohe Erwartungen. Das hat halt auch Frank the Tank geholt für die Bank. Kaminsky, guter Dreierschütze, behaupte ich. es wird ein geiles Jahr. Vor allem Ricky Rubio, ich halte sehr viel von dem, muss ich sagen, ist auch immer einer meiner Lieblingsspieler gewesen, auch als er noch bei den Timberwolves gezockt hat, ist einfach ein geiler Zocker, ist halt ein Baller, so wie du damals bei unserem NFL Fantasy Draft gesagt hast, Baker Mayfield wäre ein Baller, aber Ricky Rubio ist es wirklich. Der kann die Bälle verteilen und vor allem, er ist auch für mich trotzdem irgendwie immer noch unterschätzt im allgemeinen kollektiven Gedächtnis als Defensivmann. Der hat unglaublich defensive Instinkte, der ist halt auch unglaublich lange schon im Profi-Basketball dabei, der hat schon fast alles gesehen und weiß, diese Spielsituation erfordert jetzt dieses Positioning, da kann ich den Stil holen und der wird diese Suns-Aufstellung unglaublich stabilisieren.
Ich glaube, es ist aber, also du bist jetzt sehr euphorisch, musst du wirklich sagen.
Ja. Durchaus. Kann man so sagen.
Du lernst es einfach auch nicht.
Auch wieder
jeden,
wahr.
Jeden Sommer aufs Neue. Ja, ich glaube auch bei den Suns wird es halt auch ganz stark darum gehen. Klar, ich meine auch ein Rubio passt da sicherlich irgendwo rein, weil jetzt halt, ja, wie gesagt, Devin Booker sich auf das konzentrieren kann, was er am liebsten macht, und zwar scoren. Ayton bin ich auch absolut ein Fan. Er ist nicht besser als Luka Doncic natürlich, um das jetzt nochmal ganz klarzustellen, aber er ist auch nicht verkehrt.
Ja, gut. Ich meine, klar, du hast natürlich ein Recht auf deine eigene Meinung, auch wenn sie falsch ist.
Also. Wie Daryl Morey, ja. Nein, aber Ayton.
Wir wollen echt, dass diese Folge nicht mehr gesperrt wird, oder?
Nee, aber Ayton, auf jeden Fall auch ein super Typ, auf den ich mich auch freue. Ja, kriegt bestimmt von Baines auch den anderen schmutzigen Trick gezeigt. Aber ich bin sehr gespannt, ja, wie es jetzt aussieht und ob Monty Williams und der ewige James Jones, der ja bei euch jetzt im Front Office an den Reglern sitzt, ob die jetzt wirklich die Zeit bekommen, ja, ihre Vision umzusetzen.
Aber du sprichst es an. Ich habe zum ersten Mal seit Jahren, also zumindest seit Ryan McDonough, seiner Ära, ich habe das Gefühl, sie haben eine Vision. Weil ich weiß ganz genau, James Jones ist ja jetzt reingekommen als GM in diese Offseason, hat gesagt, okay, wir holen Shooter. Wir holen Ricky Rubio, einen, der den Ball verteilen kann, und wir holen jetzt einfach Shooter. Das haben sie halt gemacht. Sie haben halt Cam Johnson hochgepickt. Viele Experten haben gesagt, hey, das ist ein unglaublich alter Spieler für einen College-Spieler. Warum wird er in der Lottery gepickt? Sonst haben sie sich gedacht, ist egal. Solange er die Dreier macht, können wir den auch so hochpicken, wie wir es gemacht haben. Du hast halt einen Dario Saric noch geholt, der für mich ein bisschen underrated ist, kann den Ball natürlich von außen reinmachen. Frank Kaminsky kann den Ball reinmachen. Du hast unglaublich viele geile, explosive Rookies. Ty Jerome, merk dir den Namen, der wird Second Team All-Rookie, der wird überraschen, ich sag's dir. Der ist ein guter Ballverteiler, der weiß, wie der freie Dreier geht. Es wird ein unglaublich geiles Team, auch wenn ich sagen muss, die werden nicht in die Playoffs kommen. Also das wäre zu viel des Guten, aber Platz 9 ist drin.
Wow, ja gut, okay, ja, wenn du meinst. Ne?
Auch wenn da ich wieder, mein, ne?
Da ja, ne? Ey,
wie gesagt, zusammen. Das ist, ja, ich das glaub, ist ein ich geiles glaub, Team.
Ja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, dass halt allein schon durch Booker und Ayton, das ist also auch für mich schon ein Kern, wo man sagen kann, okay, das sind halt zwei Jungs, um die man halt aufbauen kann. Jetzt natürlich die Frage, okay, ja, wie clever wird dieser Aufbau, wie viel Spielraum bekommen sie auch von Robert Sarver?
Ich muss auch sagen, Booker, ich vergleiche ihn gerne von der Mentalität her mit Kobe, der ist einfach so ein Killer auf dem Spielfeld, aber vor allem, der hat jetzt über den Sommer unglaublich viel Kritik abbekommen, weil er eben nicht zur WM gefahren ist, weil Bill Simmons hat gesagt, nicht Ben natürlich, er hat gesagt, hey, Booker hat in seinem Leben noch nie irgendein relevantes Spiel gemacht, warum läuft der die Chance aus? Und dann denke ich mir so, ja, ich meine, dann bleibst du lieber einen Sommer daheim, trainierst richtig und eine Medaille hätten sie so oder so nicht geholt. Also für Booker alles richtig gemacht. Ich kann auch voll verstehen, dass man sich diese Chance entgehen lässt. Und ich glaube, der hat so einen Chip auf der Shoulder, wo er sich denkt, okay, die Medien, die hassen mich gerade eh alle und dann eskaliere ich richtig. Der Kollege, da lege ich mich heute fest, ist All-Star dieses Jahr.
Ja gut, ja, das könnte durchaus passieren tatsächlich. Ja, aber ich sehe schon, ihr seid auch schon richtig, dein Phoenix auch schon so richtig in so einer We Against the World, gell? Also ja, ich glaube ehrlich gesagt, das Einzige, was die Leute halt, ich glaube jetzt, dass keiner die Suns so richtig hatet, sondern es ist halt eher so, naja, die Suns, naja gut, na, neues Jahr, altes Pech oder so ähnlich.
So ungefähr,
ne?
Aber nein, wie gesagt, dieses Team wird Bock haben, Ricky Rubio wird dieses Team leiten können, wird diese Bälle verteilen können, Booker muss jetzt nicht mehr Point Guard spielen, wird das geil machen können. Ich sag's dir, geiles Team. Playoffs wird knapp, wird's wahrscheinlich nicht reichen, aber Booker gönnt sich den Ausflug zum All-Star-Game. Und ich sage auch, sie werden vor einem anderen Team landen, das fast genauso gehypt wird oder noch mehr, beziehungsweise das viel mehr gehypt wird, aber was ich gar nicht mal so stark finde wie die Suns, Division Rivalry Sacramento Kings. Die haben zwar die Aaron Fox, der als legitimer Superstar gesehen wird, was bei Booker nicht der Fall ist, wo ich mir denke, Kinners, schaut dir diese Liga eigentlich. Fox, geiler Typ, könnte vielleicht irgendwann mal ein Superstar werden, aber doch noch nicht jetzt.
Ja, da gehe ich tatsächlich mit dir mit, weil bei mir Fox halt auch so ein bisschen mehr auf diesem Trip ist. Also, wie du schon gesagt hast, ja, Booker ist ein Typ, der hat gezeigt, der kann alle Lichter ausschießen, das hat er schon mehrmals gemacht. Offensiv absolut, absolut schon ein Superstar, auch an manchen Abenden auf jeden Fall ein Star. Fox war ja auch so ein bisschen, ja, der Darling letzte Saison, ja, weil er ja sein Speed.
Aber jede Saison hat irgendwie so ein Darling, der overrated ist. Jason Tatum vor 2 Jahren, nächstes Jahr ist er gekommen, hat nichts gezeigt.
Und meinst du, Darren Fox
ist das? Darren Fox, ich finde, es ist ein geiler Spieler, klar, aber ich finde, es ist keiner, der diese Liga als. Es ist keiner, mit dem du als Franchise-Player eine Meisterschaft gewinnst, und für mich ist das Devin Booker zum Beispiel. Die Aaron Fox kann dir keine 70 reinmachen. Booker hat schon bewiesen.
Und dann, du kannst nur mit einem Spieler eine Meisterschaft gewinnen, der auch 70 machen kann. Ja, das ist
Mama-Mentalität. Das nicht, aber wie gesagt, das ist richtig Mama-Mentalität. Aber nein, Booker hat bewiesen, hey, wenn es drauf ankommt, gib mir den Ball, ich versenk das. Und ich glaube, diese Killer-Mentalität hat die Aaron Fox nicht. Glaube nicht dran.
Ja, aber ich bin auch gespannt. Ich meine, auch bei den Kings gab es ja Veränderungen. Man hat jetzt eben Luke Walton geholt, nach Erfolglosigkeit bei den Lakers, wo er halt auch einfach natürlich nicht so die Zeit gekriegt hat. Man hat Dave Joerger eben rausgeworfen, obwohl der eigentlich obwohl die Kings ja eigentlich auch überrascht haben schon letztes Jahr. Ja,
wie gesagt, ich finde, in der Situation kannst du nicht auf Luke Walton setzen. Also, sorry, was hat Luke Walton in seinem Leben, Trainerleben jemals erreicht? Ich will Luke Walton jetzt nicht als Person zu nahe treten, aber.
Nee, ich weiß, was du meinst.
Sorry, nee.
Ich glaube halt, geht nicht. Also ich denke halt, dieser Gedanke dahinter ist natürlich, dass man halt in diese Richtung geht, okay, wir wollen halt einen Typen haben, der diese ganzen jungen Spieler, De'Aaron Fox, aber auch Buddy Hield nicht mehr ganz so sehr, aber der ist ja trotzdem auch jemand, der letztes Jahr wirklich gut gespielt hat und der, wo du ein bisschen Entwicklung hast du ja immer drin, ja, also ich meine, das ist ja absolut, absolut immer gegeben, ja, aber du hast auch noch einen Marvin Bagley,
klar, geiler
der
Typ,
zumindest nach dem All-Star-Break wirklich sehr gut gespielt hat, ja, also der Ansätze gezeigt hat und dann sehr gut gespielt hat, von dem ich mir auch viel erwarte, der ja auch
beim
Team USA Basketball Camp gut ausgesehen hat.
Ich muss auch sagen, diese Top 5, die wir im letzten Draft hatten, tatsächlich, das ist, was eigentlich die Talent Selection angeht, das sind alles in der Top 5 Spieler gewesen, die irgendwann die Franchise Cornerstones werden können. Also du hast Ayton, der wird ein wunderbarer Second Star zu Booker sein. Du hast natürlich Luka Doncic, der da hochgedraftet wurde. Trae Young, der da für meinen Geschmack zu sehr gehypt wurde letztes Jahr, aber trotzdem geiler Zocker ist. Marvin Bagley hast du. Und wer habe ich da vergessen? Auf der 4, Doncic, Young, Bagley, Ayton, Wendell Carter. Wendell Carter von den Bulls. War ja auch noch relativ weit oben in der Verlosung. War der auf 4? Warte mal. Da muss ich kurz das Handy zücken, und um da jetzt nicht die Hörer anzulügen.
Nee,
so
aber,
gut ist mein Gedächtnis auch wieder.
Ja, aber du hast absolut recht. Und ich meine, wie gesagt, bei den Kings, also für mich, also klar, auch da wird man ein bisschen abwarten müssen, aber das ist wie gesagt, ein super Team. Mit Fox, Hield und Bagley so ein bisschen als Mini-Big Three da.
Ja klar, Jaren Jackson Jr. bei den Grizzlies. Komplett vergessen, aber auch ein geiler Zocker. Komplett overhyped, aber geiler Zocker.
Kommen wir gleich noch auf die Grizzlies zu sprechen. Nee, aber ich meine auch sonst der Supporting Cast ist nicht verkehrt. Ja? Du hast einen Corey Joseph, einen Bogdan Bogdanovic.
Stopp, Unterbrechung. Ich finde, das ist der größte Fehler, den die US-Medien machen. Das ist jetzt wieder so eine, hey, Europa, beachtet uns Mentalität. Ich finde, Bogdan Bogdanovic ist locker der zweitbeste Spieler in diesem Team. Ich finde, Aaron Fox, klar, er ist ein guter Spieler, ist vielleicht für mich ein bisschen overrated, aber er ist trotzdem noch der beste Mann. Aber Bogdan Bogdanovic, meine Güte.
Zweitbeste?
Ja, absolut. Ja,
okay, wer ist denn der Beste?
Ja, Fox, also in diesem Team.
Okay, also doch.
Also Fox ist der Beste, aber Bogdan Bogdanovic, vor allem auch, was er bei der WM gespielt hat, wäre Serbien mindestens ins Halbfinale gekommen, der Junge wäre MVP gewesen. Bogdan Bogdanovic ist unglaublich underrated. Ich glaube, das könnte seine Breakout-Season werden. Und würde er nicht im Westen spielen, wäre der für mich auch so ein Kandidat. Er könnte All-Star werden.
Ich sehe ihn auch da absolut dabei. Wie gesagt, ich finde, das ist auch eine super Guard-Rotation. Wie gesagt, mit Fox, Hield, Joseph und Bogdanovic, also das kann sich absolut sehen lassen. Ich frage mich halt, okay, wird er wirklich auch die Zahlen auflegen? Weil um Außer zu werden, du musst
eine gewisse
Zahlenmarke auflegen. Da weiß ich nicht, ob er da hinkommen wird. Aber nee, absolut was, worauf man sich freuen kann. Wie gesagt, noch plus Bagley, Dwayne Dedman, der ein harter Arbeiter ist auf Center, der das gezeigt
vor
hat.
Vor allem, du hast halt auch von der Center-Rotation noch einen Rashawn Holmes, den ich auch in Phoenix gefeiert habe, ist ein unglaublicher Arbeiter. Aber du hast zum Beispiel auch einen Trevor Ariza. Da muss ich immer fragen, hat der noch Bock oder ist er
das einfach nur für einen Paycheck da? Das wollte ich nämlich gerade sagen, weil Ariza ist, glaube ich, auch so ein bisschen, wo man denkt, oh, supi geil, aber so langsam
so Gevatterzeit. So als Suns-Fan sage ich mir so,
Gevatterzeit
ja, kommt. Ja, vor allem Gevatter-Konto. Ich meine, der Kollege hat ja seinen Ring früh gewonnen mit den Lakers und mittlerweile ist er halt so, ja, ich muss nicht mehr Ring chasen, ich habe meinen, ja, wenn sie mir einen guten Vertrag anbieten, dann nehme ich den, ne?
Ja, ich kann es aber auch verstehen, wie sag ich mal, bei den Rockets war er noch dabei und da ging es ja auch so, da war ja auch so ein bisschen, okay, wir schauen mal, in welche Richtung es geht, aber ja, ich meine, ja, vielleicht kann er ja zumindest, ja, ich weiß nicht, vielleicht auch einem Bogdan Bogdanovic noch ein paar Tipps geben oder wie auch immer, ein bisschen was Wing-Defense angeht, aber ich, du hast eben schon Jaren Jackson Jr. angesprochen. Ich meine, springen wir doch direkt nach Memphis.
Machen wir noch mal kurz einen Cut. Ich will mal kurz fragen, Sacramento, Playoffs für dich? Für mich, also wie gesagt, ich schätze ja auch schlechter als die Suns ein. Für mich eher kein Potenzial dafür.
Also ich glaube, da muss schon, also damit es wirklich, also auch da, wenn wir von Playoffs reden, der Westen ist unglaublich stacked. Also ich finde, bei diesen Teams, dann reden wir halt wirklich von diesem, ich sag mal, enger Playoff-Contention. Also von diesem, ich meine, sind wir ehrlich.
So Platz 19.
Genau, also diese Spielen um 7 und 8 und dann kommst du halt raus bei 9, 10, wie auch immer. Wie gesagt, ich glaube, wenn Bagley wirklich zeigt, dass er ja das Zeug zu einem absoluten Star halt hat, hielt da seine Form bestätigt, wie gesagt, Fox vielleicht noch einen Schritt macht und so, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass es in die Richtung geht, weil ich das Team wirklich, es ist halt wirklich mal ein Team, das, wo du ein bisschen eine Balance hast, ja, wo du ein bisschen das Gefühl hast, okay, ja, da ist ein Plan dahinter, du hast Talent und also ich glaube, in Richtung Playoff-Contention könnte schon gehen, wenn viel richtig läuft. Also ich glaube, klar, wenn viel richtig läuft. Ja, bei den ganzen Teams, die wir jetzt besprechen, hängt natürlich auch viel. Ja, vor allem hängt ja auch viel davon ab, von den Steps, die die jungen Spieler machen, die du halt einfach natürlich auch so nicht voraussehen kannst. Und du siehst sie hinter den Suns auf 10 dann.
Ich will mich noch nicht festlegen, wo sie genau landen, aber ich sehe sie schlechter als die Suns dieses Jahr. Genauso wie das nächste Team, muss ich ehrlicherweise sagen. Wir haben ja gerade eben schon Triple J angesprochen, wie ich ihn gerne nenne, Jaren Jackson Jr. Grizzlies waren ja auf 2 in diesem Draft, haben sich Ja Morant geholt, Point Guard, wie er sich selber nennt. Ich denke, das ist eine solide Prise Selbstvertrauen, die er da in sich bringt. Ich meine, im College war er es, ist er es in der NBA. Schwierig einzuschätzen, der Kollege muss es erst noch beweisen, aber hey, Trae Young hat letztes Jahr auch gesagt, hey, ich werde die NBA in Grund und Boden schießen, wir haben alle gelacht und dann kam er rein und hat wirklich abgeliefert, also deswegen, mal schauen, ich lasse mich gerne von Ja Morant überraschen, aber ich sehe die Grizzlies einfach von der Gesamtkaderkonstruktion, die haben halt Jaren Jackson Jr., die haben Ja Morant,
da wird schon eng.
Und dann haben sie halt Iggy geholt aus von den Warriors, ja, aber, der ist aber auch nur mehr so Veteran und Mentor und ja, schwierig.
Ja, ich glaube, bei den Grizzlies, man hat jetzt wirklich nochmal so ein, könnte ein hartes Übergangsjahr werden. Grit and Grind ist jetzt endgültig vorbei, weil eben Gasol ja schon seit Mitte letzter Saison oder quasi Mitte letzter Saison weg ist. Mike Conley ist jetzt noch gegangen, endgültig. Das heißt, ja, Schlüssel liegen bei Ja Morant und Jaren Jackson. Sie müssen ja jetzt da nur noch was draus machen. Ja, und sonst in dem Kader, du hast recht, da ist ja sehr viel so ein bisschen, da hat man dann noch so einen Grayson Allen bekommen, der letztes Jahr nicht wirklich abgeliefert hat, wo man hofft, okay, vielleicht wird er noch ein Shooter. Iggy wird, denke ich, noch gehen in irgendeiner Form.
Klar, also Iggy geht immer.
Sie haben ihn ja jetzt, nein, ich meine, er wird weggehen aus Memphis.
Ach so, in dem Sinne.
Also er wird sicherlich auch noch in der NBA aufrecht gehen, ja, nee, aber sie haben ihn ja nicht rausgekauft, weil sie eben auf ein Trade-Angebot warten wollten. Ich glaube, irgendwas wird da noch passieren und wenn sie ihn dann zum Schluss rauskaufen. Aber auch mit Brandon Clark, einen ganz soliden Vierer noch gedraftet. Der zwar
für mich auch im Draft sehr viel später ging, als ich es eigentlich erwartet hätte. Ich hatte den ja
absolut
Ende der Lotterie gesehen und dann fiel er und irgendwann fiel er bis nach Memphis. Ich muss auch sagen, der wird mir gefallen, der wird wahrscheinlich auch seine Minuten bekommen, wird auch seine Chancen bekommen.
Vor allem ist er, glaube ich, auch ein Typ, dadurch, dass er halt ja vor allem über die Defense kommt, dass er ein unglaublich harter Arbeiter schon im College war. Ich glaube, das sind halt auch diese Jungs, die von Anfang an was beitragen können, weißt du, was ich meine? Weil der kann direkt reingehen, hart verteidigen, rebounden und diese Sachen und sich dann weiterentwickeln.
Will ich dir kurz eine These an den Kopf werfen? gibt es ein Grit and Grind Revival, weil ich schaue mir den Kader an. Grayson Allen ist halt, wir kennen ihn vom College, nicht der angenehmste Gegenspieler. Du hast einen Jay Crowder, bei dem wir wissen, okay, auch der kann schon mal zulangen. Solomon Hill. Iggy weiß natürlich auch, wie es geht. Du hast einen Josh Jackson, der halt in Phoenix schon mal Problemkind war, aber der ist auch kein Kind von
der Traurigkeit. Bringt mehr so dieses, was Zach Randolph gebracht hat, dieses leicht, dieses Anrüchige, sagen wir so.
Kann man so sagen, wie gesagt. Miles Plumlee, der kann dir auch einen harten Block stellen. Wie
ja,
gesagt,
ich meine, Valanciunas lässt sich ja auch nicht rumschubsen.
Also, wie gesagt, das könnte, ist ja auch ein Typ. Wenn die Mentalität der Spieler stimmt und sagen wir mal, die starten halt gut in die Saison, sagen wir so 7-3. Und dann merken sie, okay, wir sind hart, hier nach Memphis will keiner kommen, um gegen uns zu spielen. Dann könnte es klappen. Also ich sage trotzdem, der Kader ist einfach für mich zu schlecht im Westen, um in die Playoffs zu kommen.
Ja, wie gesagt,
aber das könnte wirklich ein unangenehmer Gegner werden, wo halt gute Teams Punkte liegen lassen, um es mal im Fußballsprech zu sagen.
Ja, aber ich glaube, wie gesagt, so schlimm ist es nicht, weil du hast wirklich Ja Morant, ihm gehört die Offense komplett, ja. Also er ist der Typ, er wird den Ball in Händen halten, ja. Du hast eben Conley ja auch natürlich irgendwo extra dafür abgegeben. Jaren Jackson kann nochmal zeigen, ja, was bei ihm oder wie hoch das Dach bei ihm ist. Und ja, sonst guckst du, holst dir nochmal einen vernünftigen Pick und schaust dann, wie du in den nächsten Tagen eben einfach
kann man, glaube ich, auch
in den nächsten Jahren natürlich dann.
Wo du Picks ansprichst, Ja Morant war die 2 und einer musste quasi vor ihm vom Board weggehen,
ja.
Weil wenn nicht, würden wir an allen Basketballgöttern dieser Welt zweifeln. Natürlich Zion Williamson war die Nummer 1 im Draft, ist zu den Pelicans gegangen. Und die Pelicans sind für mich so der Winner der Offseason, weil so von einem Kader, der Anthony Davis nicht mit Stars supporten kann, hast du in einem Monat gefühlt ein Rebuild gemacht. Unglaubliches Glück bei der Lottery gehabt, landest die 1, Zion Williamson, und dann kriegst du richtig schön geile Spieler aus Los Angeles. Das wird ein geiler Core in 3, 4, 5 Jahren, meine Fresse.
Ja, ich glaube auch wirklich, wie gesagt, also für mich ist es auch ein bisschen so, also wie gesagt, die Pelicans wurden schon sehr stark gehypt, was halt auch gerade mit den 3 Erstrunden-Picks, die sie ja zu dem Spielermaterial noch dazu bekommen haben, irgendwo auch gerechtfertigt ist. Trotzdem, glaube ich, sollte man jetzt auch in New Orleans nicht erwarten, dass die jetzt da im Sturm die Liga nehmen.
Nicht in diesem Jahr, aber ganz ehrlich, ich schaue mir mal kurz den Kader an. Du hast klar sein Aushängeschild, diese Mannschaft.
Aber da musst du halt auch gucken, okay, was wird der jetzt wirklich für ein Typ? Ja, klar, er wird von Minute 1 den Impact bringen. Das hat er auch gezeigt. Er wird, also in der Summer League wieder gezeigt, in dem kurzen Ding, wo er dabei war. Aber nein, er wird natürlich direkt diese Rolle, denke ich, einnehmen mit, ja, aber dieser Typ auf der 4, der dir halt über alles drüber springt und so. Aber wie gesagt, bei Wurf musst du gucken.
Schauen wir uns wirklich mal kurz diesen Kader an, weil ich finde, bei den Kings habe ich gesagt, klar nicht in die Playoffs. Bei den Grizzlies habe ich gesagt, noch klarer nicht in die Playoffs. Bei den Pelicans sage ich, die können es tatsächlich sogar schaffen. Weil ich sage, okay, Lonzo Ball auf der 1. Mal schauen, Lonzo, ich kann von ihm erwarten, der wird sich nochmal geil entwickeln. Ich traue ihm das zu. Dann hast du einen Jrue Holiday, der einfach diese Mannschaft defensiv richtig geil zusammenhält. Du hast halt nochmal einen JJ Redick, der könnte vielleicht so als Small Ball Dreier da auflaufen und dir die Hölle heiß machen von außen. Du hast einen Zion Williamson, du hast einen Jackson Hayes, den sie auch so weit oben gedraftet haben. Unglaublich geiler Spieler, unglaublich athletischer Spieler. Ich glaube, diese Mannschaft wird einfach alles in Grund und Boden rennen. Du hast halt einen Josh Hart, du hast einen Brandon Ingram, der für mich also normalerweise der Starting-Dreier ist. Normalerweise wird der JJ Redick von der Bank kommen oder er wird auf der 2 starten und Jrue Holiday wird auf die 1. Die sind einfach unglaublich variabel. Und dann hast du halt noch so einen Nikhil Alexander Walker, den ich auch für einen der Steals des Drafts halte. Also,
absolut, der auch in der Summer League überzeugt
hat. Ja, also unglaublich geiler Kader. Und ich meine, vor allem auch mit der Führung von Jrue Holiday sage ich, die Kollegen, die könnten auf 7, 8, 6 irgendwie so weit vorkommen. Also halte ich viel von, aber es hängt natürlich auch sehr viel davon ab, wie sehr kann Zion sofort einen Impact liefern. Also ich erwarte nicht von ihm, dass er 20-10 macht in seiner Rookie-Saison. Aber wenn er solide 18-8 auflegt und dann Jrue Holiday Defense klar macht, das könnte was werden. Und vor allem, wenn ich Zion wäre, ich hätte Angst, weil JJ Redick ist ja ein Spieler, der war jedes Jahr in seiner Karriere in den Playoffs. So hat er direkt zu Zion gesagt, hey, don't fuck this streak up, man. Und da hätte ich Angst vor JJ Redick. Also der könnte auch nochmal unangenehm werden, der Kollege. Und ich glaube auch, JJ Redick wird auch in den Playoffs bleiben. Und zwar mit den Pelicans.
Es kann auf jeden Fall passieren, wie gesagt. Ich glaube halt auch bei dem Brandon Ingram, von dem ich auch ein Fan war bei den Lakers eigentlich, oder wo ich immer dachte, okay, das ist ein guter, junger Typ. Muss man sehen, ob er jetzt wirklich halt diesen Schritt machen kann. Jrue Holiday brauchen wir nicht drüber reden. immer noch einer der unterbewertetsten Point Guards. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein spannendes Team, mit halt auch einer Menge jungen Talent und mit einer Menge jungen Talent, dass er in den nächsten Jahren reinkommt. Nur das ist halt der Punkt. Du kannst jetzt halt gucken, okay, ist Zion Williamson unser absoluter Superstar hier? Wird er, also ja, ich sag mal, erfüllt er die Prophezeiung? Und dann kannst du halt gucken, okay, welchen von den Jungs behalten wir hier? Um wen können wir hier rum aufbauen? Und nee, aber du hast recht, das ist ein bisschen so ein Team, die aber, glaube ich, trotzdem aufpassen müssen, dass sie dieses Wachstum trotzdem gut hinkriegen, ja, dass sie jetzt nicht zu sehr auf diesem Ding sind, okay, wir gewinnen jetzt schon ein paar Spiele und so, aber ja, an sich, in New Orleans, sie haben viel aus einer extrem beschissenen Situation gemacht, nachdem Davis gesagt hat, dass er zu den Lakers will, wo du halt dastehst und dann sagst, okay, ja, was sollen wir jetzt noch groß machen, aber du hattest jetzt schon einige Teams, die du extrem gehypt hast, also, ja, die Suns natürlich, aber...
Logisch, muss ich. Dafür werde ich hier nicht bezahlt.
Du bist ja auf jeden Fall jetzt auch auf die Pelicans gut abgegangen und ein Team, das für mich eigentlich so ein bisschen vielleicht einen der ja underratedsten Sommer hatte, ohne dass man jetzt durch die schwarz-rot-goldene Brille durchguckt, die Dallas Mavericks.
Da halte ich dagegen. Ich finde overrated, aber ich höre mir erstmal kurz dein Argument an. Also da
Luka Doncic? Das ist natürlich auch nicht das ganze Argument. Aber ich glaube halt trotzdem, dass man so ein bisschen, oder dass man nicht vergessen darf, ja, man hat jetzt Luka in seinem zweiten Jahr, man hat einen Luka, der, habe ich letztens mitgekriegt, der aufgehört hat, Pasta zu essen. Und ich sag euch, wie es ist, habt Angst vor dem Luka ohne Pasta, denn der hat ja, ein bisschen abgespeckt und auf jeden Fall auch muskeltechnisch aufgebaut. Also ich glaube, dass er da auf jeden Fall jetzt auch athletisch ja einfach ein bisschen mehr machen kann. Weil ich meine, das war auch der Hauptproblempunkt, dass man halt gesagt hat...
Sehe ich nicht. Ich sehe Luka nach wie vor unglaublich athletisch beschränkt. Er ist ein grandioser Playmaker.
Das schon, aber ich glaube trotzdem, dass er jetzt einfach dadurch, dass er ein bisschen... Ja, wie gesagt, ein bisschen der Babyspeck ab ist und so. Ich glaube, dass er halt auch einfach defensiv mehr wird machen können. Dadurch, dass er... Weißt du, ein bisschen kräftiger ist und so. Klar, er wird kein Elite-Verteidiger, absolut nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass wir von Luka halt einfach noch nicht die finale Version gesehen haben, ja?
Ich schon, tatsächlich. Ich muss sagen, das ist immer so mein Kritikpunkt an Luka Doncic. Ich glaube, er wird sich nicht mehr viel weiterentwickeln. Er hat in seinem Rookie-Jahr unglaublich viel bewiesen. Aber das haben wir auch schon bei Jason Tatum gesehen. Der ist in die Liga gekommen, hat direkt gezeigt, boah, 18 Punkte im Schnitt, geil, der wird sich noch geil entwickeln und dann... Ja, nee, gar nicht. Bei Luka Doncic denke ich mir so, okay, das Wunderkind, aber das Wunderkind hat seinen Zenit schon erreicht. Das ist meine These für heute tatsächlich. Luka Doncic, er wird nicht viel besser werden, als er schon ist. Also
ja, ich bin jetzt auch mal überlegen, ob wir jetzt einfach aufhören mit der Scheiße hier, weil irgendwie das oft, da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr drauf. Also was soll das jetzt? Also Luka-Bashing, das ist dann auch nicht mehr mein Buzzer.
Nee, tatsächlich, ich sage tatsächlich, Luka Doncic ist ein grandioser Spieler, aber klar, in 5 Jahren werden wir uns das anhören und sagen, hey, was hat der eigentlich für eine Scheiße heute gelabert? Aber ich sage, Luka Doncic, er wird nicht mehr viel besser.
Wie gesagt, du hast ja recht, dadurch einfach, dass er schon so unglaublich viel bringt, aber ich glaube trotzdem, dass er, wie gesagt, er ist ja auch ein bisschen eingebrochen nach dem All-Star-Break, nicht eingebrochen, aber hat, die Rookie-Wall hat man trotzdem gesehen und ich glaube trotzdem, dass er auf jeden Fall nochmal sich jetzt einfach an die Liga noch besser akklimatisiert hat, wie das ja bei jedem letztendlich ist. Und ja, wir müssen halt auch gucken, ja, auch Porzingis hat draufgelegt, wir müssen schauen, okay, inwiefern...
Ja, aber die Frage ist, wie fit ist der Kollege? Also der hat ja,
naja,
gefühlt 2 Jahre kein wichtiges Basketballspiel mehr gemacht.
Ich denke halt, ich glaube, die Mavs hätten ihm auch nicht den Deal gegeben, wenn sie nicht bei dem, was sie gesehen haben oder wenn sie da nicht auch ärztetechnisch abgesichert wären, dass er halt... Ich meine, klar, du kannst nicht garantieren bei so einem großen Spieler, der jetzt auch schon was hatte, aber wie gesagt, ihm ist das ja, glaube ich, auch sehr bewusst, dass er einfach anders mit seinem Körper umgehen muss. Und ja, ich meine, auch da ist halt der Punkt, wieso, also ich meine, du kannst ja auch da wirklich schon sagen, okay, dass du halt auch bei Porzingis Backs-to-Backs rausnimmst, dass du ihn manchmal Minuten limitierst, jetzt auch gerade am Anfang werden wir das ja bestimmt sehen. Nee, und sonst ist, wie gesagt,
ein overratedes Team, das Wort suchst du gerade, ein
gieriger Kader, also das ist, ich glaube, die Mavs sind schon so, dass sie Ja, dass sie einfach auf viele Matchups eine Antwort finden mit einem Dwight Powell und einem Maxi Kleber auf den großen Positionen, ist das doch ganz in Ordnung. Ja, Boban haben sie, der immer ein Plusspieler ist, egal in welchem Matchup. Ja, auch weil Boban,
war, ja, Boban kannst du nicht verteidigen, das geht nicht.
Er nimmt's mit John Wick auf, also auch mit jedem anderen lächerlichen Big Man in der NBA. Ja, und ich meine sonst, klar, auch bei den Mavs sollte man jetzt auch vielleicht nicht zu sehr aufs Gas drücken, was jetzt den Hype angeht. Aber ich glaube schon, dass da was Vernünftiges wächst und dass man da auch, wie gesagt, jetzt mit Luca, wenn das so funktioniert, wie sich das die Mavs vorstellen, und es ist auch eine schöne Vorstellung, ja, wenn das mit Luca und Porzingis funktioniert, dann ist es ein absolut veritabler europäischer One-Two-Punch, auf den man auf jeden Fall schauen muss. Ja,
wenn,
na klar.
Wenn.
Aber ich bin aber auch super gespannt, das einfach zu sehen. Ja, zu sehen, sind sie fit.
Ich lese bzw. ich höre zwischen den Zeilen, Mavs, geil, aber nicht Playoffs. Ist das richtig?
Ich bin unsicher. Also ich glaube, es ist halt einfach, wie gesagt, wir reden immer noch über den Westen. Es ist halt unglaublich schwer und ich glaube halt, ja, dass es halt eng wird, weil die Mavs halt, wie gesagt, da auch in diesem Pot drin sind von Teams, die halt, ja, um diese hinteren Plätze spielen, wo ja dann auch oft noch viel passieren kann. Ja, vielleicht rutschen sie rein, vielleicht auch nicht. Ich glaube, es ist egal, weil sie haben eigentlich jetzt diesen jungen Kern und können dann noch gucken, ja, vielleicht auch nächstes Jahr nochmal vernünftig draften und dann 2021 die Free Agency. Nein, mal sehen.
Das wird eine Option. Also muss man ja in den Raum werfen, wenn du...
Nein, nee, klar, aber wie gesagt, ich glaube jetzt auch gerade mit Luca noch im Rookie-Vertrag.
Stell dir vor, einfach mal so ein europäisches Dreieck aus Luca, Giannis und Porzingis. Also wenn das fit ist, dann gute Nacht.
Ja, das, also wie gesagt, da wollen wir jetzt auch gar nicht wieder zu sehr die Dallas'schen Playoff-Hoffnungen sondern Free-Agency-Hoffnungen, weil die sind ja noch häufiger enttäuscht worden in Big D, aber das ist auch mit Luca und Porzingis schon auf jeden Fall, auf jeden Fall nicht ganz verkehrt, denke ich mal.
Also wie gesagt, ich lege mich fest, keine Playoffs.
Ja, und jetzt haben wir ja ein bisschen gequatscht über die jungen Teams, wo es ja auch viel noch darum geht, okay, wer macht da den nächsten Schritt, wer macht allgemein den nächsten Schritt. Und jetzt gehen wir nochmal ans Eingemachte. Ja, wir hatten schon den LA Battle Blockbuster und jetzt kommen wir doch noch zu den anderen Teams, bei denen es dies ja eigentlich der große Wurf werden muss.
Die Contender.
Ja, dann würde ich mal sagen, bei den ganzen Contendern bleiben wir doch mal in Texas. Denn wo ein Blockbuster-Trade passiert, gibt es auch immer das Gegenstück. Das sollte irgendwie philosophischer klingen, als es ist. PG ist nach LA und im Gegenzug hat sich dann bei Oklahoma City Thunder so ein bisschen ein Tank entwickelt. Und dann haben sie gesagt, ja, Westbrook, Kollege, da ist das Ticket nach Houston. Und jetzt wurden die alten Thunder-Buddies in Houston wieder zusammengeführt. Also dieser Backcourt aus Russell Westbrook und James Harden, da habe ich eigentlich nur die Frage, ist ein Ball genug für die beiden? Das wird, glaube ich, nämlich das größte Problem bei den Rockets, weil wenn sie es schaffen, irgendwie so die Minutes und also die Touches, weil Minutes, die werden eh beide auf dem Spielfeld stehen, aber wenn sie die Touches irgendwie gescheit aufsplitten auf die beiden, dann wird es ein unglaublich gefährliches Team.
Ja, definitiv. Vor allem haben sie ja auch gesagt, gut, ja, Lippenbekenntnisse vor der Saison, aber sie haben ja auch gesagt, sie wissen, wie man zusammenspielt und sie wollen teilen und ne und so weiter. Ich glaube, wie gesagt, gerade James Harden wird sich stark umstellen müssen, weil er, wie gesagt, noch am ehesten dieser Spieler ist, den man sich Off-Ball vorstellen kann, zumindest mehr als Russell Westbrook. Ja, ich meine, wer weiß, vielleicht wird Westbrook ja zum absoluten Point Guard, so wie Ja Morant.
Vielleicht bring mich nicht zum Lachen, Kollege.
Ich weiß nicht, vielleicht channelt er ja seinen inneren Stockton oder so. Nein, aber ich glaube, man wird auf jeden Fall ein sehr anderes Rockets-Team sehen, weil, ja.
Es muss einfach. Also du hast einfach.
Man hat sich jetzt noch so einen anderen Ego-Baller geholt.
Ja, du tauschst halt einfach einen CP3, der halt trotzdem noch ein purer Point Guard ist, ja, und dann holst du dir einfach eine Triple-Double-Maschine rein. Der aber auch dieses Jahr, ich glaube nicht, dass er Triple Doubles holen kann, weil klar, bei OKC war alles drauf angelegt, hey, Adams, Box aus, ich hole mir den Rebound und ja, ich weiß nicht, ob Capella damit so d'accord gehen will.
Naja, muss man mal sehen, was da die internen Absprachen sind. Oder ich weiß nicht, oder vielleicht sagen sie dann auch, wenn dann einer schon 10 Rebounds hat, sagen sie, ey, ich gehe jetzt nur noch halb hinterher oder so, oder ich boxe jetzt nur noch halb aus oder so, damit du auch zweistellig wirst bei den Rebounds. Ja, ich glaube, was interessant sein wird zu sehen, ist halt, Russell Westbrook ist halt, also ich glaube auch so ein bisschen, es würde zumindest interessant zu sehen sein, wenn du jetzt halt Westbrook mal in einer anderen Umgebung hast, ja, und zwar bei dem Team, das die meisten Dreier geschossen und getroffen hat, bei einem Team, bei dem alles so darauf ausgelegt ist, im Gegensatz zu halt einem Thunder-Team, wo es halt war, okay, Russell, übernimm du, weil ich meine, er hat es ja auch oft halt so aus der Not herausgeboren gemacht. Klar, er ist auch ein Typ dafür, aber er hat ja durchaus auch manchmal Sachen gemacht, also weißt du, was ich meine? Er ist ja durchaus auch teilweise durchgedreht, weil halt die Optionen gefehlt haben, genau. Und ich glaube jetzt, wenn er halt auch wirklich sagt, okay, er lässt sich halt auf diese ganze Situation ein, dann glaube ich, würde es schon interessant zu sehen sein. Ja, sonst ist ja nicht so wahnsinnig viel Neues dabei, ne? Man hat immer noch einen Eric Gordon, PJ Tucker defensiv über alle Verhältnisse haben, ja, auch da werden wir sicherlich auch
vor
wieder.
Vor allem, was seine Kicks angeht, über alles haben. Beste Footwear der Liga.
Ja, wahrscheinlich der Welt sogar. Also,
wahrscheinlich, ja, auch.
Das ist wirklich, nee, wie gesagt, auch defensiv, da werden sie sicherlich auch wieder dieses Killer-Lineup mit ihm auf Center sehen.
Der kann das. Der ist ja gut genug.
Ja, absolut. Er ist wirklich ein super Typ. Und ich meine, sonst auf den großen Positionen, ja, vielleicht hat er doch Isaiah Hartenstein noch, vielleicht kann er doch noch ein bisschen überraschen.
Es würde zumindest überraschen, wenn er mal Minuten bekommen würde. Also Capella ist ja gesetzt und dann hast du halt noch Tyson Chandler, der kurz vor der Rente steht, so gefühlt, aber der wird
ja,
auch
aber
noch
das ist ja der Punkt. Machen. So, ich glaube halt mit Chandler und halt auch mit Nene, der da ja auch noch rumgurkt, das sind ja eigentlich nicht unbedingt. Also ich glaube schon, dass ein Hartenstein, wenn er denn den Dreier trifft, dass er vielleicht so ein bisschen so eine Stretch-Big-Option sein könnte. Aber ist natürlich auch wieder sehr, hofft man natürlich, dass der Junge sich da durchsetzt, aber wird schon schwierig für ihn, definitiv.
Ja, also ich meine, was die ganzen jungen deutschen Spieler angeht, Hartenstein wird es nicht einfach haben. Da gibt es Kollegen in Washington, die es einfacher haben werden. Von Maxi Kleber, der ein etablierter Spieler ist, fangen wir gar nicht an. Also ich meine, Hartenstein ist ungefähr in so einer Rolle wie David Krämer, der jetzt neu in die Liga kommt bei den Suns. Schwierig. Also wäre schön, wenn die Minuten bekommen, aber ich glaube nicht dran.
Vor allem das Problem ist halt in Houston, man hat halt jetzt wirklich dieses Projekt muss klappen, dieses Harden-Westbrook-Projekt.
Ja, das ist halt so.
Dem wird natürlich alles untergeordnet. Aber ich meine, wer weiß, wenn er den Dreier gut trifft und sich da vielleicht so ein bisschen als Stretch-Option werden wir sehen. Auf jeden Fall spannend auch zu sehen, wie es die Rockets machen, ob sie sich jemanden von der NASA holen müssen, um da ihre Offensive neu zu ordnen oder so, oder ja, ob sie das auch alleine hinkriegen.
Ich bin da eher von der Meinungsoption, Houston, wir haben ein Problem. Also ich bin, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, ich bin unglaublicher Hater von Russell Westbrook und ich glaube, er wird sich nicht anpassen können an diese neuen Begebenheiten, weil er einfach Ego ist. So, ich glaube, das kann man aufgrund der Daten, die er liefert in seinem Spiel, kann man das so sagen. Der Kollege ist ein Ego und das wird nicht gut ausgehen.
Ja, absolut. Ich meine, Harden ja auch. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Die sind beides natürlich auch Typen, die natürlich auch dieses ganze Ego-Baller-Nummer, das natürlich auch so eine Stolznummer ist. Ja.
Kann natürlich auch sein, zweimal Minus ergibt Plus. Kann natürlich auch sein. Also
es ist auf jeden Fall eine der spannendsten Storylines
ja,
absolut, weil man halt wirklich sagen muss, okay, inwiefern funktioniert das und wie gut funktioniert das. Aber auch sehr spannend und ein Team, bei dem auch viel passiert ist, das vielleicht nicht so einen schwierigen Spieler dazu bekommen hat wie Russell Westbrook, aber ja, ein Team, bei dem unglaublich viel passiert ist und das halt auch wirklich wo man auch sehen muss, okay, wie spielen sie dieses Jahr überhaupt? Ja, die letzte Dynastie, die Golden State Warriors, ja.
Komplett im Umbruch quasi.
Die Angelo Russell dazu bekommen. Und ich meine, eigentlich ist es ja auch, ich meine, man darf ja nicht vergessen, die Splash Brothers sind noch da, wenn auch kommt zurück.
Vor allem Klay Thompson, das ist einer, den kannst du im Rollstuhl aufs Parkett stellen, der wirft dir trotzdem 5-3 rein.
Also du meinst quasi, wenn wirklich Not am Mann ist, könnt ihr da gleich in der Opening Night auch wieder, und dann sagen sie einfach.
Also ganz ehrlich, wenn Not am Mann ist, Benny Rücklin, ruf mal an, das ist eine für dich.
Ja, vielleicht. Ich meine, wer weiß, wenn er da überzeugt im Rollstuhl im NBA, dann wäre vielleicht auch was für die RBBL. Mal gucken, ja, wenn er da sich da beim Tryout gut präsentiert. Nee, aber ich bin wahnsinnig, auch da wahnsinnig gespannt. Ja, da schwirren ja auch schon so Dinge rum mit Dreier-Guard, Death-Lineup mit allen dreien, wenn Clay dann natürlich wieder fit ist.
Also ohne das Level an spielerischer Intelligenz da vergleichen zu wollen, bei den Suns hat es nicht geklappt. Ich kann es nicht empfehlen.
Also drei Guards, so übertrieben dann doch
nicht. Schwierige Angelegenheit.
Ja, wie gesagt, ich glaube, also ich glaube schon, dass Russell durchaus auch funktionieren kann bei den Warriors, ja. Klar, wie gesagt, Dreier muss man mal sehen, wie gut er den trifft und so. Und er muss, ja, man muss natürlich auch einen Weg finden. Auch da, es gibt nur einen Ball. Ja, aber ich meine, ich glaube, Curry wird auf jeden Fall entlasten. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Gerade wenn man dann halt dann vielleicht auch nicht unbedingt dieses Jahr, aber in den nächsten Jahren da nochmal bei einer Meisterschaft angreifen will. Also ich glaube, da kann es nicht schaden, wenn Steph Curry sich ein bisschen lockerer machen kann. Man hat immer noch Draymond Green, Kevin Looney gehalten. Also ich glaube auch, die Warriors sind vor allem ein Team. Klar sind sie jetzt nicht der Meisterfavorit, absolut nicht. Ja, es wäre auch irgendwo eine Überraschung, wenn sie den Titel holen. Aber ich glaube trotzdem, dass das halt auch ein Team ist, das halt in den Playoffs halt keiner sehen will. Weißt du, was ich meine? Weil ja, ich glaube, dass trotzdem ein Team ist, das die Lichter ausschießen kann.
In den Playoffs kommt ja Clay wahrscheinlich wieder, hoffentlich. Und vor allem in den Playoffs, sagen wir Draymond Green, der denkt sich ja, Regular Season geht mir sowas von vorbei. Aber Playoffs, da ist der Kollege vor allem mental Schalter umgelegt. Killermaschine auf dem Feld. Also gegen Draymond Green, da willst du kein Spiel machen. Und ich glaube, also Warriors, ich sehe sie in den Playoffs tatsächlich, weil einfach die spielerische Qualität von Steph Curry, brauchen wir nicht so diskutieren. Der Kollege, der kann schon mit dem Ball umgehen und schießen, ist jetzt auch nicht so verkehrt bei dem. Aber ich muss auch sagen, D'Angelo wird jetzt Clay in der Regular Season gut ersetzen und dann schauen wir mal, wie es in den Playoffs läuft, aber da sehe ich Potenzial für ein Upset. Und wenn man, das sind verrückte Zeiten, wo wir von den Golden State Warriors reden, wenn die was reißen, dass es ein Upset ist. Verrückte Zeiten.
Ja, wie gesagt, das ist halt schon gegangen. Und ich meine, wenn du halt Kevin Durant verlierst, dann ist es halt auch einfach hart. Dann ist noch ein Klay Thompson irgendwie erstmal raus, bis wahrscheinlich zum All-Star-Break. Da muss man auch sehen, wie er zurückkommt. Ja, aber ich glaube trotzdem, dass es auch ein bisschen irgendwo eine Chance ist. Ja, man hat jetzt mit Russell einen Spieler, der begnadet auch im Pick-and-Roll ist. Das hat man bei den Warriors sonst nicht so wahnsinnig viel gesehen. Ja, vielleicht können sie da nochmal ein bisschen eine neue Facette zeigen mit einem Willie Cauley-Stein als athletischem Abroller da. Und ja, ich glaube auch, dass sich Steve Kerr da was überlegen wird und dass man die Warriors auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Ja, also,
Ich habe es ja auf der Liste, muss ich sagen. Ist ein Franchise, wo ich gesagt habe vor der letzten Saison, hey, mega langweilig, wenn die hier nochmal was holen.
Ich muss ja auch sagen, das haben ja alle gesagt, also ja, es war ja der allgemeine.
Aber ich muss auch sagen, diese Finals-Serie gegen die Raptors, es war emotional mit das geilste Basketball, das ich gesehen habe, seit tatsächlich dieser Heat-Spurs-Serie, wo Allen dir dann nochmal den Dreier reinhaust und tschüss. Und ich muss sagen, halt diese Storyline, Klay Thompson verletzt sich da und kommt nochmal rein mit ACL-Tear, versenkt die Freiwürfe und hat gesagt, nee, Coach, ich will drin bleiben. Ey, ich krieg Gänsehaut, wenn ich das gerade erzähle. Tatsächlich ist es einfach unglaublich und ich wünsche diesem Franchise, auch wenn wir es irgendwie alle, wir haben es nicht gehatet im Sinne von, was für eine scheiß Franchise, sondern es wäre schön, wenn mal jemand anders reinkommt, aber ich würde es denen tatsächlich gönnen, wenn sie in diesem Jahr, vor allem mit den drei Original Splash, also nicht die Splash Brothers plus Draymond Green, also die Original Three, wenn sie da nochmal einen Titel holen, ich finde es auch, das wäre einfach nochmal eine Bestätigung dieses Projekts und dieser Dynastie tatsächlich. Aber wie gesagt, sie haben sehr viel verloren. Iggy weg, Durant, vor allem Iggy und dann Durant.
Ja, also das war definitiv der größte Schlag diesen Sommer.
Das ja, Ende also Durant weg, Iggy weg, Livingston, Sean Livingston, natürlich Karriereende.
Ja, du sprichst halt diese Jungs auch an und ich meine, wir haben jetzt gelacht über Iggy und so, aber gerade auch Iggy und Livingston waren ja auch Typen, die halt, glaube ich, auch unglaublich wichtig war für diese Kultur halt, ja, bei den Warriors, weil das halt auch Jungs sind, ja, die im Locker, die halt Glue Guys, die das machen, was das Team braucht, abseits von dem ganzen Splash Brothers Spotlight und diesem ganzen Hype und so, halt einfach Jungs, die da Stabilität geben. Und da muss man jetzt halt sehen, ja, wer von den Jungen kann da folgen und kann sich D'Angelo Russell zum, Splash Cousin oder so zumindest entwickeln in der Zeit, in der Thompson weg ist. Werden wir sehen, sind gespannt, aber wir sind uns auf jeden Fall einig, dass man mit den Warriors rechnen muss. Und sie sind ja, und ich meine, es ist auch ein beachtliches Ding, von letzten Sommer zu, die Warriors und immer noch Durant und die machen die Liga kaputt, zu, jetzt ist man eigentlich fast schon so, die sind ja fast Underdogs und man wünscht ihnen eigentlich fast wieder, dass da wieder was geht. Was für ein Imagewechsel.
Splash Cousins, das was, warum hat es eigentlich bei DeMarcus nicht geklappt? Nee, ich würde sagen, Splash Cousins, da denke ich irgendwie so an das Duo aus Portland, muss ich sagen. Das ist für mich so irgendwie so der bisschen schlechtere Abklatsch, aber Dame Lillard hat letzte Playoffs gezeigt, eiskalter Killer, Eis in seinen Venen, also was der da an Shots abgeliefert hat, vor allem dieser, wir erinnern uns, dieser lange Dreier über PG-13. Jeder denkt sich, Alter, was ein Wurf, warum hinter den ist er einfach drin? Also vor allem dieses Bild, wo er einfach dann in die Kamera reinschaut und denkt sich so, hier Hater, also könnt ihr euch vorstellen, welchen Finger ich gerade hochhebe für die Hater. Dame Lillard, eiskalter Typ, geiler Typ, haut auch mal wieder Diss-Tracks gegen Shaq raus. Ich feiere ihn, ich find's bisschen schade, dass er in Portland ist. Er verdient einfach einen Ring, den er mit diesem Team niemals holen wird. Dieses Jahr wird Portland auch wieder, also ich glaube noch, also ich finde, letztes Jahr waren sie ja Conference Finals. Und das war irgendwie so das höchste der Gefühle, dass dieses Team jemals erreichen kann, was ich echt schade finde für Dame Lillard, aber er ist ein krasser Spieler, aber er ist halt CJ McCollum ist halt ein guter Spieler, aber kein Second Star, mit dem du eine Meisterschaft gewinnst. Finde ich ein bisschen schade für Dame.
Ja, ich glaube auch, dass das letztes Jahr so ein bisschen so ein, ja, eher ein Flakfeuer war, so ein bisschen, dass es da, ja, dass der Portland natürlich irgendwo auch ein bisschen, ja, ich will es nicht glücklich, ja, nein, aber es ist so ein bisschen dieses, da, ja, haben sie den besseren Tag erwischt, wie man das halt, wie es im Sport so ist, wofür wir den Sport ja auch so lieben. Aber ja, ich bin ja auch absolut da gespannt, wie die beiden, oder ja, ob die beiden auch vielleicht nochmal einen Schritt machen können, uns eine andere Facette zeigen, oder ob es halt wieder nur Lillard und McCollum und dann, ja, kommt auch lange nichts. Die großen Sprünge haben sie nicht gemacht. Nurkic fällt noch eine ganze Weile aus.
Kanter ist weg.
Bis, ja, klar, da fehlt ein ordentliches Stück Offense
und
vor allen Dingen.
Gut. Und dann holst du den Hassan Whiteside, wo ich mir denke, schwierig.
Ja, vor allem, wie gesagt, Nurkic, es kann sein, dass er eben noch bis ins Frühjahr rein, also auch so wie Clay oder so in dieser Ecke, so lange noch ausfällt. Und ja, ein Whiteside, da kann ich dir als Heatle ein Lied singen. Ja, wie gesagt, ich denke mal, er ist ja auch in einem Vertragsjahr immerhin. Das heißt, er wird bestimmt motiviert sein und wird da auch gucken, dass er da zumindest Defensive Rebounds wird er holen, für ein bisschen Rim Protection bringen. Aber er ist sicherlich nicht diese Addition, die es halt gebraucht hätte. Wenn du sagst, okay, du warst in den Western Conference Finals, warst dann da aber schon banged up, weil das war ja das auch ein Problem. Damian Lillard war nicht wirklich fit, ja. McCollum musste übernehmen. Das hat in dem einen Spiel ganz gut geklappt, sonst ja, so mittel irgendwie oder nicht. Man konnte es als Team auf jeden Fall einfach nicht so auffangen. Ich will ihn da jetzt auch gar nicht so sehr ankreiden. Aber ich glaube, es wäre eigentlich wichtig gewesen, dass du es dieses Jahr hinkriegst, Lillard und McCollum irgendwie ein bisschen
Optionen zu geben.
Ja, Optionen und halt auch Last einfach von ihren Schultern zu nehmen. Und das hast du absolut nicht geschafft. Weil ich meine, wenn man guckt, wer nach Lillard kommt, das ist halt Anfernee Simons. Das sicherlich ein talentierter Typ,
klar,
aber halt nicht dieser Typ, wo du halt sagst, nix. Vor allem halt vor dem Hintergrund, du hast Western Conference Finals, ja, ich meine, da ist doch nur noch ein Schritt und dann ist alles wieder möglich und so. Und ja, klar, im Sommer nicht den großen Spielraum gehabt. Man hat auch einiges an Defense verloren mit Harkless, Al-Farouq Aminu und Evan Turner. Ja, und wie gesagt, bei den Additionen, ich sehe da nicht, dass sie diesen Riesensprung machen. Auch in Kent Bazemore,
ist halt solide, aber das ist keiner, der dich zu einem...
Solide, du sagst es, aber das ist nicht jemand, der wirklich halt dieses Ding nehmen kann. Auch bei einem Zach Collins hat Ansätze gezeigt in den Playoffs, aber auch da kannst du nicht erwarten, dass er jetzt nächstes Jahr dieser Superstar Stretch-Bigman wird oder so.
Ich meine, du hast halt noch einen Pau Gasol, der da vielleicht irgendwie so spielender Co-Trainer machen kann, aber du kannst...
Ich meine, für ein bisschen Offense ist Gasol ja sicherlich noch gut, aber das ist, also die Blazers sehe ich auch hier in dieser Gruppe wirklich eher am
Bodensatz. Von den Leuten, die eigentlich dieses Jahr das Ding holen müssen, sind sie für mich das schlechteste Team.
Ja, leider. Und schon wieder. Und das ist halt auch ein Problem, ja, weil letztes Jahr war es ja auch schon so, dass du immer bei den Blazers so warst, so, ja gut, Lillard und McCollum und dann mal sehen. Es ist schade, weil wie gesagt, ich würde Lillard auch einen Ring gönnen, wie du es gesagt hast. Auch ich finde auch, die Blazers sind eigentlich keine unsympathische Organisation oder so, aber ja.
Ja,
schwierig.
Rip City.
Rest in Peace, Rip City. Noch nicht. Lillard haben sie auch verlängert. Also die Lil Show werden wir da noch sehen. Aber
ich muss auch sagen, es gibt so Teams, die müssen dieses Jahr liefern. Eins von meinen Top-Contender-Teams, das hat noch Zeit. Das sind die Denver Nuggets. Letztes Jahr schon geil gewesen mit dem Joker. Ich hoffe, ich kann irgendwie so ohne Spoiler hier durchkommen, was den neuen Film angeht.
Oh, ich habe ihn noch nicht gesehen, sei bloß ruhig.
Geiles jetzt. Stück, kann ich dir nur empfehlen und ich kann dir auch nur
gucken,
empfehlen,
ich ihn hier.
Also kann ich dir nur empfehlen, Nikola Jokic anzuschauen. Was ich bei Luca
hat
der dann...
Hat auch einen Kinofilm, oder?
Der hat auch
einen Spielt der eine Rolle da überhaupt? Ist der eigentlich der
keine
Joker?
Keine Spoiler. Kann ich nicht sagen, das wäre irgendwie geil. So, stell dir vor, einfach Joaquin Phoenix, einfach so Nikola Jokic, 2,13 Meter Typ in Clowns-Make-up, das ist schon was.
Leicht speckig.
Also, ich würde mir diesen Film anschauen, muss ich sagen. Also, es wäre für mich geiler als Space Jam 2, muss ich sagen.
Aber ich glaube, da muss er dann zu den Lakers wechseln, um das hinzukriegen, um da sich auch zu positionieren. Und das wollen wir jetzt hier nicht herbeibeschwören. Ne?
Nee, also, das nicht. Aber, der Joker, die Nuggets, letztes Jahr super Regular Season gespielt, dann in den Playoffs, hat bisschen, ich will mal sagen, die Erfahrung gefehlt, weil es ist immer noch ein unglaublich junges Team. Das Top-Duo aus Nikola Jokic und Jamal Murray zum ersten Mal in diesem ganz großen Spotlight, hey, wir sind in den Playoffs, wir haben eine Chance, und dann hat wirklich die Erfahrung gefehlt, wie ich ein Spiel über die Bühne bringen kann, ohne jetzt komplett mittendurch alle Chancen zu verlieren. Ich muss sagen, dieses Team könnte auch dieses Jahr wieder mitspielen, weit oben in der Regular Season.
Genau, und das ist der Punkt. Und da, ich habe jetzt gerade schon überlegt, dich hammerhart zu unterbrechen, aber jetzt musste ich es doch zum Glück nicht so unhöflich machen. Und ich meine, das hatten wir schon mal in Denver unter George Karl, dass wir da halt ein Team hatten, das, wie gesagt, in der regulären Saison super Basketball gespielt hat, aber es in den Playoffs halt irgendwie nicht gereicht hat. Und ich glaube, man muss halt jetzt, also das ist jetzt auch hart, das zu sagen, weil sie ja auch wirklich noch ein junges Team sind oder beziehungsweise mit jungen Stützen plus guten Veteranen, was natürlich eine super Mischung ist. Aber ich glaube, man darf sich da jetzt nicht zu sehr drauf ausruhen, dass man halt mit Jokic einen offensiven Superstar hat, einen der offensiv begnadeten Big Man, der ja auch defensiv, ja, glaube ich schon, schon auch nochmal vielleicht ein Schrittchen machen könnte, der letztes Jahr auch Pick-and-Roll-Defense sich schon ein bisschen verbessert hat. Aber man hat halt eigentlich wirklich, also ja, man hat, okay, klar, man hat Bol-Bol auch gedraftet und so, gar keine Frage und so. Aber sonst der einzige wirklich namhafte Neuzugang ist halt Jerami Grant. So, und namhaft, in Anführungsstrichen, klar, das ist ein Typ, der dir Shop, Defense und Ding bringt.
Da unterbreche ich dich, ich bin so unhöflich, ich bin nicht so sozial wie du. du hast noch einen Neuzugang, der offenbar...
Das ist aber kein Neuzugang. Und deshalb habe ich ihn da auch...
Das ist ein Neuzugang.
Sag du es.
Ja, komm.
Michael Porter Jr.
Danke
so,
dir.
Ja, aber
es ist ein Neuzugang, man muss es wirklich so sagen. Es ist halt, er hat sein Rookie-Jahr nicht gespielt. Er könnte nochmal ein Difference-Maker in dieser Franchise werden.
Sehe ich absolut so, aber auch da, ich meine, man muss die nächste Saison als, auf jeden Fall auf dem Feld, als eine Rookie-Saison sehen. Klar, er war jetzt beim
Team.
Sieht
vor allem auch Ben Simmons so.
Ja, er hat das, klar, ich meine, er war jetzt auch schon bei der Franchise, das ist ja auch ein Vorteil, wenn du dabei bist bei den Meetings, deine Reha da machst und so, aber trotzdem muss er natürlich, auch da erstmal noch viben. Ja, aber trotzdem glaube ich, ja, das ist so ein bisschen, ja, man hat jetzt auch Jamal Murray verlängert, wo du dir auch so denkst, klar, er ist Teil dieses One-Two-Punches mit Jokic, aber wo du dir auch denkst, okay, hättest man da nicht vielleicht auch noch ein Jahr warten können, okay, klar, vielleicht wäre es auch noch teurer geworden, wenn er jetzt eine MVP-Saison spielt, wer weiß das schon, aber...
Ja, wird er nicht machen, also ich glaube, da können wir uns aus dem Fenster lehnen.
Aber ich glaube, er ist halt trotzdem auch ein Typ, wo du halt dann sagen musst, okay, ja, sicherlich ein ganz guter Typ, aber auch da musst du gucken, okay, wie weit geht's? Ich glaube, auch vom Gary Harris haben wir schon sehr viel gesehen, was den Peak angeht. Und ja, wie gesagt, sonst ist ein Team absolut super für die reguläre Saison, aber man muss halt gucken, was passiert wieder in den Playoffs.
Das hat halt wieder so eine Analogie zu den alten Atlanta Hawks mit... alten Atlanta Hawks vor 10 Jahren waren sie, oder vor 5 oder irgendwie sowas, mit Horford, mit Millsap, der auch im Kader ist, mit Kyle Korver. Geiles Regular-Season-Team, aber sie haben einfach nicht ja, vielleicht sollte der Kollege Jokic auch mal in den Joker sich anschauen. Der hat noch nicht mal den Killer-Instinct. Vielleicht lernt er was von diesem Film.
Ja, aber ich glaube auch gar nicht, dass es so sehr an Jokic liegt, sondern dass man wirklich, man braucht trotzdem noch, okay, vielleicht wird es ja Jamal Murray wirklich so, aber man braucht trotzdem noch irgendwie, unabhängig wie gut er wird, man braucht trotzdem noch einen Typen, der mehr Star-Potenzial hat, als es auch ein Paul Millsap hat. Auch ein absoluter Lieblingsspieler, der aber ja auch jetzt halt auch in dem Alter irgendwann langsam ist, wo du halt sagst, klar, das ist ein Typ, der auch unglaublich wichtig ist, den die sich ja auch was kosten haben lassen, definitiv für das Team und für die ganze Franchise, aber der natürlich auch jetzt offensiv einfach nicht so viel schultern kann, ja.
Also wie gesagt, nicht in dem Stadium seiner Karriere. Also ich glaube, bei Nuggets sind wir uns einig, Regular Season, vielleicht spielen sie um den One-Seed sogar mit. Aber
ja, aber ich meine, sie haben es ja letztes Jahr schon gezeigt.
Wird schwierig. Muss man
sehen. Aber wie gesagt, für die Playoffs sind ein paar Fragezeichen dahinter und so ein Team, dass man da, ja, vielleicht auch so ein bisschen, ja, wo die Nuggets vielleicht wirklich underrated waren, war dieses Team nur so low-key underrated und eigentlich vielleicht fast auch schon wieder overrated, und zwar die Utah Jazz. Ich meine, die sind ja jetzt auch schon seit 2 oder 3 Jahren ist es ja immer so, ja, aber Utah habe ich dies Jahr auf dem Zettel und ne, und auch damals mit Gordon Hayward und so war das immer ein bisschen so dieses, wow, mal gucken, wie weit es geht. Aber so richtig hat es dann immer ein bisschen, so dieser letzte Schritt hat dann doch noch gefehlt. Meinst du, sie können ihn dieses Jahr machen?
Ganz klare Antwort mit dem Trade von Mike Conley, nein. Nein, ganz ehrlich.
Bist du auch so ein Hater, oder wie?
Ich bin kein Hater. Ich sag dir,
wie es ist, es ist schon auch schwach von dir, dass du dir dein ganzes, ich sag mal, Euphoriefeuerwerk echt irgendwie für die Suns und New Orleans aufgehoben hast.
Nein, also wie gesagt, ich bin, was meine Predictions angeht für die Saison, wo am Ende, wir kommen am Ende der Folge drauf. Ich so ein bisschen Spannungsbogen müssen wir noch aufbauen. Nee, ich muss sagen, Utah Jazz ist eins der Franchises, die ich sportlich feiere. Das will ich kurz nebenbei erwähnen, weil was die Fans bei manchen Heimspielen da abziehen, nicht cool, Kollegen. Finde ich nicht okay, wollte ich nur so klargestellt haben an diesem Teil des Podcasts. Aber Mike Conley, klar, er wird diese Mannschaft nochmal stärken. Ich finde, das wird ein geiler Backcourt, Conley und Donovan Mitchell.
Ja.
Sehe ich, vor allem du hast halt einen Rudy Gobert. Ich habe es vor einer Stunde gesagt, beste Verteidiger der Liga für mich. Du hast einen Joe Ingles, der, wenn er in Form ist, auch ein solider Spieler ist. Der macht eine Mannschaft besser. Aber irgendwie fehlt mir auch da so der Spieler, der die Mannschaft führen kann. Donovan Mitchell hat ein unglaublich geiles Rookie-Jahr gehabt und dann kam auch schon wieder, ja, aber wird er noch besser? Kann er seine Mannschaft zum Erfolg führen?
Ich glaube, es wird halt ganz interessant zu sehen, wenn er halt nicht mehr so sehr den Alleinunterhalter im Backcourt halt jetzt geben muss, sondern jetzt hast du eine interessante Situation, weil du jetzt einen Mike Conley hast, der jetzt mit seinen 31 Jahren kommt und der jetzt halt, der ja auch dahin kommt und sagt, okay, folgendermaßen, ich will ja auch nochmal auf den Titel gehen, ja, fehlt mir auch nochmal. Und den man, glaube ich, auch nicht unterschätzen darf. Ich glaub, als
der Kollege wäre mal froh, Addition, wenn er mal All-Star werden würde.
Also, ja,
fangen wir doch mal klein an. All-Star wäre auch nicht verkehrt.
Da hat er Pech gehabt. Aber ich glaube, damit hat er auch schon abgeschlossen und so. Aber ich meine trotzdem, also wie gesagt, und jetzt wird er Mitchell entlasten in jeglicher Hinsicht, egal ob aufbautechnisch oder auch sonst einfach ballhändlertechnisch. Und da bin ich unglaublich gespannt zu sehen, wie Mitchell da jetzt halt eben, ja, sich noch entwickelt, wie das überhaupt aussehen wird. Und ich glaube, Mike Conley bringt schon einiges, ja. Er hat halt diese Mentalität, ja, nicht nur durch die Grit and Grind Grizzlies, sondern natürlich, ja, generell. Ist auch absolut ein Typ, glaube ich, auch ein sehr, sehr guter Teammate so. Du hast einen Bojan Bogdanovic geholt.
Solider Typ.
Den du sicherlich vielleicht ein bisschen überbezahlt hast. Mit $73 Millionen über 4 Jahre.
Ja, finde ich ja nicht mal so sehr. Ich finde, für Shooting in der NBA kannst du nicht genug zahlen.
Ja, hat ja auch ordentlich gescored letztes Jahr generell.
Also der Kollege, ist ja bei den Pacers gut aufgegangen. Also der könnte noch einen Unterschied machen. Also wenn du so ein Team bist, das mal einen Dreier braucht in den Playoffs, das ist dein Mann. Also da weißt du, der Ball wird nicht zu Joe Ingles gehen, der Ball wird vielleicht zu Donovan Mitchell gehen, aber der wird ihn weitergeben, logischerweise, weil sonst kommt meine Prediction hier nicht zur Geltung. Zu Bojan Bogdanovic, der ist ein Sharpshooter, der könnte diesem Team weiterhelfen. Vor allem, ich kann mir auch so ein wunderbares Lineup vorstellen mit ihm und Ingles auf den Flügeln, Gobert in der Mitte und halt Conley und Mitchell. Das liest sich gut, aber ja, man sagt auch immer, Offense wins games, Defense wins championships. Da sind die Jazz für mich mit in der Elite im Westen, muss ich ehrlicherweise so sagen. Aber ich weiß nicht.
Sieht sie definitiv. Also
wie gesagt, so, ja. Defensiv dieses Team wird weit kommen, aber ich sehe da.
Du hast halt recht, es ist auch mit Mike Conley hast du oder auch mit Bogdanovic hast du natürlich nicht einen absoluten Go-To-Guy neben Mitchell geholt. Und das wäre natürlich noch interessanter zu sehen gewesen. Und deshalb, ja, es wird schwierig, aber ich meine, wer weiß das schon, ja? Ich meine, die Raptors haben es auch mit nur einem Star geschafft. Klar, die mussten auch nicht durch die Western Conference, aber.
Ja, gut, also.
Natürlich ist Mitchell auch noch nicht auf Kawhi-Level, aber dass du mit einem sehr guten Team in den Playoffs, klar, du musst natürlich, auch gerade im Westen, wird es unglaublich hart, einfach überhaupt in die Finals zu kommen, weil es einfach unglaublich ätzend ist und unglaublich ermüdend und du eigentlich gegen kein Team
wirklich spielen willst. Ich möchte die Raptors mal in Schutz nehmen, weil da fühle ich mich jetzt ein bisschen persönlich beleidigt. Tatsächlich. Also klar, ein Star sehe ich einen. Kawhi Leonard ist halt der Superstar dieses Teams gewesen und Spicy P, Pascal Siakam, brauchen wir nicht drüber reden, er ist ein guter Spieler, aber er ist noch kein Superstar. Aber du kannst, finde ich, dieses Raptors-Team nicht mit diesen Jazz vergleichen, weil die Raptors einfach eine unglaubliche Tiefe von der Bank hatten. Du hast halt einfach Rollenspieler gehabt, wie einen Marcus Soule, der mit seiner Erfahrung da alles nochmal stabilisiert hat. Du hast einen Spicy P gehabt, du hast einen Kyle Lowry gehabt, du hast einen Danny Green gehabt. Du hast einen Fred Van Vliet gehabt, der nach seinem Post-Dad-Werden eskaliert ist wie sonst was, der Kollege. Also das war einfach so eine eingeschworene Truppe und die sehe ich bei den Jazz nicht.
Nee. Aber ich finde sie auch nicht so viel schlechter. Also klar, man kann von der Bank diskutieren, aber ich meine, wie gesagt, die Starting Five mit Conley, Mitchell, Bogdanovic, Ingles und Gobert, das ist...
Ja, ist gut.
Ja, also das ist...
Also wie gesagt, ich sehe da Conference Semifinals, je nachdem, wenn sie erwischen, Conference Finals, sehe ich drin. Aber
wie gesagt,
für mehr wird es schwierig, für mehr brauchst du Glück.
Ja, und dann ist es ja auch oft einfach, okay, wer kommt einfach besser in Tritt und dann muss man sehen. Aber wie gesagt, ich glaube halt...
Wer hat die Verletzung? Das ist natürlich auch eine Option.
Ja, logisch, absolut. Nee, aber ich glaube trotzdem... ja, wie gesagt, Tiefe kann man absolut drüber reden oder beziehungsweise absolut auch ja, kritisieren. Aber ja, ich glaube trotzdem, sehr solides Team, wird auch wieder Spaß machen. Auch im Westen war es das dann eigentlich schon mit den Teams mit Titelambitionen.
Aber wir haben noch nicht alle Teams durch. Also es gibt da nur drei Teams, über die sollten wir zumindest reden, einfach so der Vollständigkeit halber.
Die Pretender.
Da ist ein Team, das ja historisch gesehen die letzten 20 Jahre, aber gefühlt schon seit diese Welt erschaffen wurde, wo war der Urknall und da war Greg Popovich schon direkt daneben. Spurs, irgendwann musste ja dieser Tag kommen, diese Saison, wo du sagst, ja, die Spurs, die werden älter und älter und irgendwann wird die Saison kommen, wo du sagst, okay, jetzt wird es schwierig, weil die alten Spieler werden nicht mehr besser und die Jungen sind nicht mehr so gut. Und ich glaube, das könnte leider, ich als Suns-Fan sage sogar, ich habe so viel Respekt vor dieser Organisation, vor allem vor Greg Popovich. Das könnte das Jahr sein, wo wir die Spurs nicht in den Playoffs erleben werden. Ich meine, es gibt Babys auf der Welt, die wissen nicht, es gibt Babys auf der Welt, die jetzt 20 sind, die wissen nicht, was NBA Playoffs und die San Antonio Spurs sind. Es ist, ich finde ich schwierig, aber ich muss ganz ehrlich sagen, Spurs, du hast LaMarcus Aldridge und DeMar DeRozan, also die beiden, ich nenne es mal in Anführungszeichen Stars, klar, das sind individuell immer noch klasse Spieler, aber das sind so ein bisschen lebende Anachronismen in dieser NBA. Du hast halt LaMarcus Aldridge, Midrange-König, DeMar DeRozan, Midrange-Kaiser, ist halt nicht so, wie die Liga sich entwickelt. Und die Jungen, die danach kommen, so ein DeJounte Murray, schwierig. Ich sehe da halt nicht dieses Potenzial so, wer soll diese Mannschaft führen, außer natürlich Greg Popovich von der Außenlinie.
Ja, ich verstehe dich absolut. Ich würde sie aus den Playoffs noch nicht raus, oder will ich sie jetzt hier, oder also ich persönlich möchte sie da jetzt noch nicht raushauen aus der Debatte, einfach weil ich das bei den Spurs niemals, glaube ich, machen werde, ja, solange da diese Leute dabei sind, wie du schon auch gesagt hast. Aber das ganz große Problem, und ich würde mich auch nicht wundern, wenn die Spurs dann halt wieder in den Playoffs stehen, ja, wenn wir dann im März irgendwie drauf gucken oder wenn sie da auf jeden Fall auch absolut in der Konversation sind. Das Problem ist halt gerade bei diesem Team, du siehst nicht diesen jungen Spieler, bei dem du sagst, okay, wow, das ist dieser Typ, um den wir halt aufbauen. Ja, DeJounte Murray auf jeden Fall, das wird ein defensiver Superstar werden, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich sicher. Ja, Derrick White, ein absolut vielseitiger Typ, ein Spurs-Typ. Aber es ist halt auch ein bisschen dann natürlich die Frage, in welche Richtung soll es denn gehen? Ja, weil ich meine, auch sicherlich, solange Popovich da ist, werden sie da nicht den, oder Popovich wird sicherlich nicht für seinen Nachfolger da groß tanken. Weißt du, was ich meine? Der würde es nicht sagen, ey, mein Vertrag tanken wir jetzt hier irgendwie noch durch und dann kann halt der Nachfolger übernehmen mit gutem jungen Talent.
Ich bin mal wieder so einer und unterbreche dich. du sprichst es an. Ich kann mir dieses Spurs wahrscheinlich nicht ohne Greg Popovich vorstellen, aber irgendwann wird ja dieser Punkt kommen, wo Greg sagt,
ja, bitte lass, da werde ich traurig, wenn wir darüber
reden. Ja, also,
mach doch so ein Thema jetzt hier nicht auf.
Ja, aber muss
das
ich,
war doch ein netter Podcast jetzt.
Wenn du schon das Wort, das N-Wort in den Mund nimmst bei Greg Popovich, dann müssen wir kurz drüber reden. Wir müssen uns ja drauf einstellen, jedes Jahr wieder, das könnte die letzte Saison für Greg Popovich sein. Und auch mir rollt gerade eine Träne die Wange runter tatsächlich. Es ist tragisch, wenn diese NBA ohne Greg Popovich auskommen muss.
Ja, und wie gesagt, und dann ist halt noch mehr die Frage, okay, was machen die Spurs? Ja, weil ich meine, sie waren ja immer das Vorbild von dem Team, das sich immer so von innen heraus selbst erneuert hat, ja, das viel auf Spielerentwicklung gesetzt hat, ja, nicht so sehr in die Hypes reingegangen ist und so. Und ja, da bin ich jetzt wahnsinnig gespannt. Wohin geht's da, ja? Mitten im, jetzt im Team, das halt, ja, da jetzt in diesem Mittelmaß wirklich gefangen ist, wo du halt dann auch nicht mehr, ich meine, wie oft wurden die Spurs da schon und jetzt ist es wirklich vorbei und jetzt ist diese Ära vorbei und so und dann hat Duncan mit 39 noch ein Wahnsinnsspiel abgeliefert, weißt du, was ich meine? Aber jetzt ist wirklich, es ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt und ich glaube, ja, so langsam müssen wir uns darauf einstellen. Wie gesagt, ich glaube auch, vielleicht sind die Spurs auch ein Team, das nie tanken wird oder so, weil sie einfach da auch keinen Bock drauf haben. Und RC Buford wird ja vielleicht noch ein bisschen länger am Hebel sein als Popovich. Ja, aber trotzdem muss man sehen, was diese großartige Franchise da ausdenkt in den nächsten Jahren. Die Struktur haben sie, die Infrastruktur, ja.
Absolut, also wie gesagt, solange Greg Popovich.
Wenn man dem Team da vertrauen kann, dann ja, den Spurs wahrscheinlich.
Solange Buford und Popovich da dieses Team sind, die Geschicke lenken, glaube ich, kann man die Spurs nie so richtig abschreiben. Und ich wäre ein Verrückter, es zu tun. Deswegen sage ich, Spurs kommen in die Playoffs auf 8.
Kann ich mir gut vorstellen. Also da gehe ich auch, glaube ich, mit, weil ich, wie gesagt, die Spurs nicht da rausziehen will. Und wie gesagt, ich meine, dann stehen wir wieder da und dann sagen wir wieder, ja, und die Spurs auch wieder guten Basketball gezeigt, ja, weißt du so. Und das werden sie sicherlich tun. Und ein Team, dem es, ja, obwohl sie eigentlich nicht offensichtlich in dieser Situation stecken, aber dem es trotzdem gefühlt ein bisschen ähnlich so geht, sind die Kollegen bei den Oklahoma City Thunder, weil die auch eine sehr veritable Starting Five da aufs Parkett schicken können, zumindest noch zu Beginn der Saison. Mal sehen, wie lange Chris Paul bleibt tatsächlich in Oklahoma City. Die haben natürlich deutlich mehr Picks angehäuft durch die Abgabe ihrer beiden Superstars im Sommer. Das haben natürlich auch nochmal eine andere Situation als bei den Spurs. Aber trotzdem, auch da steht man halt einfach jetzt gerade am Scheideweg, ja, weil man halt wirklich sagen muss, okay, wir haben halt Shai Gilgeous-Alexander als, ja, als, ich sag mal, wertvolles Stück bekommen in dem,
will,
also von den Clippers.
Ich will jetzt das
als,
Wort Franchise-Player nicht in den
nee,
Mund nehmen.
Nee, ich auch
aber
nicht, noch nicht, aber auf jeden so Fall ein junger, talentierter Typ, auf den du dich absolut freuen musst und wo er auch wirklich, also ich meine, es ist auch für mich eigentlich der einzige Spieler bei OKC, wo man jetzt wirklich sagt, okay, das ist ein Typ, den wir auch hier behalten wollen.
Ich muss auch sagen, hier behalten ist ein gutes Stichwort, weil ich tue mich sehr schwer mit der Einschätzung der OKC Thunder, weil du siehst dir diesen Kader an und weißt ganz genau, der wird so vielleicht einen Monat oder so überleben. Allein die Guard-Situation, du hast einen Shai Gilgeous-Alexander, okay, der ist jung, der Kollege wird bleiben, aber Chris Paul, ja, erstbestes Angebot, tschüss. Du siehst einen Andre Roberson, könnte wahrscheinlich bleiben, weil er eben der Defensivspezialist ist, aber ist jetzt auch kein Franchise-Player. Du hast einen Dennis Schröder, wird auch gehen. Also ich sage, der wird das Jahr bei den Thunder nicht überleben. Und ich muss auch sagen, kein Freund von Dennis Schröder, muss ich sagen. Also klar, in der NBA ist er besser aufgehoben als, jetzt mache ich wirklich ganz groß die Anführungszeichen, Leader der deutschen Basketballnationalmannschaft, aber auch der ist zwar ein solider Six-Man bei den Thunder, aber macht auch letztendlich nicht
Unterschied. Das Problem ist, vor allem, wofür brauchst du jetzt einen soliden Six-Man?
Ja, eben.
Also vor allem, für welche Situation? Eigentlich bist du ja nicht in dieser Situation, genau, zu sagen, genau, du brauchst jetzt einen Typen so, sondern eigentlich, und das ist ja auch ein bisschen vielleicht noch eine Frage, die ich ganz interessant finde zu klären. Also du, man hat schon rausgehört, du glaubst, wir sehen jetzt in den nächsten Wochen, Monaten den fetten Ausverkauf,
ja,
also mit
gesagt,
Steven Adams und alles muss raus.
Also ganz ehrlich, ich wünsche Steven Adams, dass er zu einem geilen Team geht, weil das ist auch einer, den will ich nochmal mit einem Ring sehen in seiner Karriere. Aber klar, ich sehe, diese Mannschaft ist auf, ja, man hat es eigentlich nur gesehen am Trade von PG. Hier, gibt uns Picks und dann können wir reden. Und das wird auch bei CP3 so sein, das wird bei Steven Adams so sein. Dennis Schröder, für den bekommst du auch nochmal vielleicht einen Late-First-Rounder. Die werden vielleicht in 3, 4, 5 Jahren nochmal gefährlich, aber bis dahin ist das ein Tank.
Vielleicht sagt aber auch Scott Presti, dass er halt sich das anders vorstellt und er geht jetzt halt bei Samples.
Ich wollte gerade sagen, irgendwas so Scott Brooks, der ja, Geist von Scott Brooks kommt da.
Da bin ich schon, das ist auch
Sam Presti, ja.
Sam Presti, danke. Ja, ich glaube auch da kann man vielleicht trotzdem noch, ja, ich weiß nicht, hoffen oder vielleicht trotzdem, vielleicht hat er ja doch, vielleicht schnürt er ja das Megapaket für den nächsten streikenden Superstar. Wer weiß das schon?
Nein. Also ich sehe Thunder, die werden wahrscheinlich über den Draft gehen, weil du musst ja bedenken, die haben 3 MVPs hintereinander gedraftet. Wenn jemand gut draften kann, dann sind sie OKC Thunder. Klar,
aber du darfst halt auch nicht
viel
vergessen.
Viel Glück dabei, klar.
Es ist halt bei jeder, klar, ist natürlich auch noch was anderes. Nein, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass auf jeden Fall Chris Paul wechseln wird demnächst. Ja. Wie gesagt, auch für den Schröder hast du eigentlich keine Verwendung so wirklich. Ich meine, auch ein Danilo Gallinari, der hat letztes Jahr super gut gespielt und ich meine, auch da musst du ja sagen, okay.
Was bringt uns der?
Ja, das ist halt so, ich meine, das ist halt ein Typ, der dir 20 und 10 auflegt in der Saison, wo du eigentlich niemanden so wirklich, klar, du willst einen Shai Gilgeous-Alexander haben, der sich entwickelt und du willst jetzt auch nicht unbedingt einen, ja, den so sehr verheizen, dass da gar nichts ist. Aber es ist halt trotzdem einfach gerade ein sehr schwieriger Balanceakt.
Ich denke mir einfach, okay, das ist ein Team, das, wenn es gut läuft und wenn diese Starting Five zusammenbleibt, vielleicht könnten sie so auf einen 7-8-Seed reinkommen. Irgendwie reinrutschen und dann tschüss. Das ist halt nicht die NBA, in der du sein willst. Du willst Erfolg.
Yeah.
Und Erfolg wird eben nun mal in Larry O'Brien Trophies gemessen und mit dem Kader holst du sie nicht. Deswegen Sommerschlussverkauf, beziehungsweise dann im Februar wahrscheinlich Winterschlussverkauf in OKC. Haben wir 14 Teams durch? Eins fehlt uns noch. Von OKC ab in den Norden zu den Wölfen. Wölfen, die Timberwolves in Minnesota. Und da tut mir der Karl-Anthony Towns leid, weil das ist so ein Team. Ich weiß, also es gibt sehr viele Teams, bei denen ich mir vorstellen kann, okay, die werden um die Playoffs mitspielen. Die werden vielleicht die Playoffs erreichen. Und dann gibt es die Timberwolves, wo ich mir denke, es ist mir vollkommen egal, was dieses Team macht. Weil dieses Team mit Andrew Wiggins, es ist für mich so der Posterboy für, ja, es ist who cares. Also
ja, also ich muss sagen, wie gesagt, auf den Towns, also auf den Karl-Anthony Towns freue ich mich schon noch irgendwie, bin ich schon gespannt, was da geht. Ich glaube auch, dass wir bei den Wolves Veränderungen sehen werden.
Ich will es doch hoffen.
Nee, aber, ja, klar, nee, aber auch einfach, weil, wie gesagt, diese Thibodeau-Zeiten sind vorbei, auch dort. Ryan Saunders hat seinen Job behalten, hat er, glaube ich, auch ganz gut mit dem Team connected, was man so gehört hat. Und sie haben jetzt mit Gerson Rosas einen Typen von den Rockets geholt, der da 16 Jahre im Front Office saß und vielleicht eine Vision auch mitbringt. Ja, wer weiß. Also vielleicht nicht unbedingt dieses ganz radikale, nur Dreier und Dunks, aber also der vielleicht trotzdem so ein bisschen, weißt du, was ich meine, ein bisschen progressiver ist.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Timberwolves jetzt aus einer Not eine Tugend machen und sagen, okay, wir haben jetzt, um es mal nett zu formulieren, nicht den besten Kader, mal von Karl-Anthony Towns abgesehen und von Jared Culver, von dem ich noch viel halte, wurde hochgepickt. Aber dann machen wir es nochmal ein bisschen so Moneyball-Style oder in dem Fall Maury-Ball-Style. Hey, machen wir ein bisschen Analytics und schauen, wie welche Spieler werden unterbewertet. Ich sehe zum Beispiel auch einen Robert Covington im Kader. Ist ein solider Typ. Ist ein sehr solider Typ.
Das ist ein Typ, den du absolut brauchen kannst. Auch ein Josh Okogie. Ich glaube, da musst du auch sagen, dass jemand einen Schritt machen kann. Jared Culver hast du schon gesagt, der sehr vielversprechend ist.
Wenn Jared Culver dann irgendwie in dieser Saison zeigen kann, okay, ich bin einer, der zumindest ein veritabler Third Star, weil der Second Star in der Meisterschaft, die in diese Rolle traue ich ihm nicht so, aber wenn er das zeigen kann, solide, und dann hast du halt ein Fundament, mit dem du aufbauen kannst, aber dann denkst du dir so, Karl-Anthony Towns, Kollege, lauf weg, bitte, lauf weg, solange du noch kannst.
Sie müssen wirklich auch aufpassen, weil sie halt wirklich schon wieder so, also das ist auch wieder dieses, du musst doch auch aus deiner eigenen Franchise-Geschichte ein bisschen lernen, weil sie wirklich sonst voll in diese Kevin Garnett-Situation reinrennen.
Also,
so ist es natürlich noch nicht.
Willst du mir etwas sagen, dass eine Franchise, die Kevin Garnett hatte und nichts geholt hat und Kevin Love und nichts geholt hat und jetzt Karl-Anthony Towns,
auch, ja, klar.
Ich glaube, die haben einfach ein Problem mit Big Men, die mit K anfangen. Schwierig.
Ja, vor allem irgendwie, ich weiß nicht, das ist doch auch wieder sowas Masochistisches eigentlich, wenn du da irgendwie schon gute Jungs hast, aber es halt irgendwie nicht auf die Reihe bekommst.
Wer weiß, vielleicht steht man in Minnesota drauf.
Vielleicht steht man drauf. Karl-Anthony Towns wird sicherlich nicht tun und wahrscheinlich auch wie Garnett irgendwann sagen, dass er die Nase voll ist. Wie gesagt, bis dahin Saunders und Rosas haben da Zeit, da noch was zu machen.
Also um da mal zusammenzufassen, ganz klar Playoff-Kandidat, One Seed.
wird sehr eng. Aber nee, ich meine, also, ja, aber ich meine auch da, wie gesagt, du hast ja mal einen Karl Anthony Towns. Es gibt doch Teams, die haben keinen Karl Anthony Towns. Nicht mal. Weißt du so?
Ja, dann kommen wir in den Osten rein, den gibt's ja in einem späteren Zeitpunkt. Ich tease schon mal Zwinker, aber bevor wir über den sprechen, ich würde sagen, machen wir den Westen nochmal zu, weil Timberwolves, brauchen wir nicht drüber reden, das ist für uns kein Playoff-Kandidat. Jetzt will ich dich aber hier auf eine Antwort festnageln. Ich will 8 Teams von dir, die du in den Playoffs siehst, und dann von diesen 8 das eine, das in den Finals steht.
Oh Mann, ich würde eigentlich dich lieber anfangen lassen, weil dann würde ich ein bisschen abgucken, weil ich finde es so ultra schwer und ich finde so, geh mal rein, sagen wir, also jetzt mal bei Playoff-Teams, wir haben Lakers und Clippers.
Ja, also so, streiche ich auch mal auf meine Liste direkt durch, noch so ein Jahr bei den Lakers wird sich LeBron nicht leisten, safe dabei.
Nö, nein, absolut, die werden es irgendwie hinkriegen. Ich meine, wir nehmen die Nuggets mit rein, einfach, wie gesagt, weil sie ein unglaublich gutes, reguläres Saisonteam sind.
Bin ich
die
auch
Jazz nehme ich auch mit rein.
Bin ich auch komplett bei dir.
Und das jetzt nicht unbedingt, also das, wie gesagt, das ist jetzt nur 8 Teams, ne? Du hast nicht gesagt von 1 bis 8, sondern...
Nee, das sind einfach nur, welche 8 siehst du in den Playoffs?
Wie gesagt, Warriors sehe ich eigentlich auch drin.
Bin ich auch noch komplett bei dir. Das ist, ich dachte,
Rockets habe ich jetzt voll vergessen, aber die, denke ich, werden sie, also, und selbst wenn selbst wenn Westbrook oder Harden, ich weiß nicht, während der Saison auf einmal spurlos verschwindet und nur noch einer da ist aus ominösen Gründen, dann wird auch dieser eine, der den Kampf dann gewinnt, wird sie in die Playoffs
ballern. Wir haben jetzt nur noch 2 Plätze. Also wie gesagt, bei den 6 sind wir uns einig. Lakers, Clippers, Rockets, Nuggets, Jazz, Warriors, brauchen wir nicht wieder diskutieren. Ich habe 2 Plätze und wenn ich mal kurz den Anfang machen darf. Dann sage ich...
Ach, wir müssen uns die jetzt teilen?
Nee, das nicht, aber ich wollte kurz meine
Zeit schon eigene.
Ja, klar. Ja, besser wär's also, so. Hoffentlich. Ich will dir jetzt nicht deine Playoff-Plätze wegklauen. So ja,
dann sag
nicht. Also, wie gesagt,
dann machst du einen, ich einen und dann...
Ich habe mich gerade eben schon festgelegt, deswegen nenne ich jetzt, um später die Spannung hochzuhalten, so geht nämlich erfolgreiches Podcasten. Spurs, ich habe schon gesagt, ich wäre verrückt, wenn ich jetzt sagen würde, es gäbe Playoffs und die Spurs, auch wenn mein Herz sagt, hey, die Jugend in Phoenix oder ein sehr geiles Duo wird da jetzt rocken und kommen und die Spurs aus den Playoffs raushauen, aber ich wäre verrückt, gegen Greg Popovich zu wetten, deswegen sage ich San Antonio Spurs vielleicht ein letztes Mal, aber sie sind dabei beim großen Tanz.
Ich glaube ehrlich gesagt auch, weil, wie gesagt, ich einfach die Spurs da nicht rausnehmen will, weil ich einfach sagen will...
Wir sind uns in 7 von 7 einig, was ist da los?
Ja, es ist schwierig, aber dann mache ich jetzt noch eine Überraschung, weil ich weiß, glaube ich, wen du jetzt picken wirst. Ich hoffe, es sind nicht die Suns, aber wie gesagt, ich möchte auch da nur sagen, bevor dann hier Leute uns die Türen einrennen, dass wir sie jetzt eben nicht in die letzte Kategorie gepackt haben, der Ange wäre mir sonst weggelaufen und allein kann ich das ja nicht machen, deshalb habe ich gesagt, komm die Suns, da habe ich mich ein bisschen von ihm bequatschen lassen. Nee, ich sage jetzt was, einfach nur um dir jetzt nochmal auf den Keks zu gehen,
gerne.
Zum Ende, ich nehme nicht New Orleans, sondern die Dallas Mavericks in den Playoffs. Mit Rick Carlisle coacht die Jungs da rein.
Weißt du, was das Lustige ist? Das Lustige
ist, Zion wiegt dann 150 Kilo und muss wieder raus aus der Liga.
Lustige ist, dass wir sind uns beide einig, die Trailblazers kommen nicht in die Playoffs.
Fuck, die Blazers haben wir vergessen,
gell? Oh, aber Scheiße. Ich bleibe dabei, die Blazers kommen nicht in die Playoffs.
Schwierig, ne? Dann sind
es
vielleicht.
Machen wir einfach im Westen 9 Teams. Nein, aber ich sage dir kurz meine Logik
dahinter. Der Osten verliert zwei Plätze.
Können wir das irgendwie so machen? Nee. Ich sage dir meine Logik dahinter, weil ich sehe die Trailblazers tatsächlich nicht in den Playoffs. Lakers, Clippers, Superstars, brauchen wir nicht reden. Rockets, da ist die individuelle Klasse zu gut im Backcourt, als dass das nicht funktionieren kann. Das ist kein Championship-Material, aber es wird schon klappen. Nuggets wird in der Regular Season funktionieren. Jazz, defensiv zu gut. Warriors, Steph Curry, ist das ein Argument? Spurs, ich will nicht gegen Greg Popovich wetten, aber wenn ich ein Team von der Liste durch die Trailblazers ersetzen müsste, es wären noch am ehesten die Spurs.
Ja.
Und dann sage ich dir, ich bin voll auf dem Hype-Train.
Ja.
Nein, natürlich nicht. New Orleans Pelicans, ich sag dir, es wäre für mich eine traurige NBA-Saison, wenn es keiner von den jungen Wilden als Überraschungsmannschaft schafft. Und ich muss sagen, ich bin voll auf dem Hype-Train drauf. New Orleans Pelicans. Es liegt noch nicht mal so an Zion. geiler Spieler, aber ich finde einfach die Kaderzusammensetzung geil. Jrue Holiday, Defensivspezialist vor dem Herrn. Du hast einen Brandon Ingram, der vielleicht jetzt nicht der Killer sein kann, aber er muss in diesem Team nicht mehr die One-Option sein. Nee, du hast einen Lonzo Ball, bei dem ich sage, das wird ihm gut tun, da aus Hollywood rauszuziehen und mal ins Ländle zu fahren nach New Orleans, was ja eine Kleinstadt ist, wissen wir ja alle. Nee, also das wird ihm gut, um mal ein bisschen weniger Spotlight vielleicht bekommen, weil das Spotlight, das wissen wir alle, das ist auf Zion Williamson. Und der hat auch nochmal im Frontcourt Paxton Hayes, wollte ich schon sagen, Jackson Hayes. Paxton ist der Kollege von den Bulls. Nee, Jackson Hayes, der wird auch noch einige überraschen. Der wurde auch sehr hoch gedraftet, ich glaube 10, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Unglaublich athletischer Mann. Wird die Leute begeistern, es wird ein geiles Team anzusehen und geile Teams sollen belohnt werden. Dame, tut mir leid, Bruder, aber hey, wenn du einen Ring willst oder wenn du irgendwas reißen willst, es wäre halt schade, wenn du...
Hättest du nicht unterschrieben im Sommer, gell? Hättest du nicht die 190 Millionen eingesagt?
Ja, wie gesagt.
Ich hätte sie auch eingesagt.
Ich auch, Portland. Aber ganz ehrlich, ich finde das respektabel, dass er sagt, hey, ich will nicht so einer sein wie gewisse andere Spieler mit der Nummer 35, die jetzt die Nummer 7 tragen und in Brooklyn sind. Kollege, mit Portland wirst du nichts reißen und dieses Jahr wird es wahrscheinlich so sein. Und ich will auch ganz ehrlich, ich will jetzt nicht von J.J. Redick nachts aufgespürt werden und dass er mir irgendwas antut, weil seine Playoff-Serie reißen hat.
Warum hast du so riesen Angst vor J.J. Redick?
Ich
finde ihn gar nicht so. Also,
der ist gar nicht bedrohlich.
Der ist irgendwo ein tougher Typ als Dreierschütze, aber
der legt auf diese Serie sehr viel Wert. Und deswegen sage ich, J.J. Redick, Pelicans, Zion Williamson sind mit dabei in der Verlosung und das heißt für mich, Trailblazers sind nicht dabei und ich hoffe, ich irre mich, aber Ricky Rubio, Kollege, ich glaube an dich.
Als Überraschungsgast, vielleicht die Suns.
Ich sage auch, wenn die Pellys nicht reinkommen, dafür die Suns, ich werde mich darüber jetzt auch nicht beschweren. Dein achtes Team, du hast gesagt Mavericks, weil KP und Doncic.
Um einfach nochmal so ein bisschen die Kontroverse reinzubringen. Weil, dieser Portland, ich muss echt sagen,
it's provocative, it gets the people going.
Ich dachte echt, ich habe sie mit drin, aber ich habe irgendwie dann voll drüber gelesen. Naja, auf jeden Fall. Es wird unglaublich spannend. Ich glaube, man hat es gemerkt. Wir sind aus dem Reden gar nicht mehr rausgekommen. Das war der Westen. Den Osten werden.
Stopp. Nur in diesen Sachte. Ich habe noch gesagt, wir machen 8 und daraus. Okay. Na, Einsatz und wir müssen noch einen picken aus den 8. Das war ja der Deal.
Ach ja.
Ich kann auch hier wieder den Anfang machen. Ich bin langweilig und konservativ ich bin basketballkonservativ und sage, hey, Clippers. Also, ich bin ein Believer, was Kawhi Leonard angeht und wenn er noch so einen geilen Running Mate hat wie Paul George, LeBron, sorry. Gehst du vielleicht in China ein paar Filmchen drehen im Sommer, aber Clippers geht nichts dran vorbei im Westen.
Was sag ich denn eigentlich? Also, wir reden jetzt über
West Champion. Also LA Clippers.
Wenn sie fit bleiben, ist es einfach hart, gegen sie zu setzen. Ich glaube, ich mach's trotzdem einfach aus, ja, weiß ich nicht. Sonst ist es ja langweilig.
Sonst ist
es
ja lame. Deswegen liege ich mir vor, weil dann kann ich die Safe'n Picks machen.
Aber es ist wirklich, dieses Jahr ist es unglaublich schwer. Wie gesagt, wenn ich jetzt ein Team da raus nehmen muss. Ja, ich glaube, es überwiegt auch die Vernunft. Ich glaube, ich nehme auch fast die Clippers einfach, weil ich dann nicht dumm dastehen will, wenn sie es machen. Und es ist so schwer zu sagen bei den anderen Jungs, weil es wirklich, es wird so drauf ankommen, wer bei wem geht viel zusammen,
dann
wer kriegt es hin.
Dann, um den Bogen endgültig zum Anfang der Folge zu spannen, dann macht aber dein Einsatz bei die Lakers kommen weiter in der Saison. Der Einsatz bezieht sich ja nur aufs Anfangsspiel, richtig?
Ja, wollte ich gerade sagen.
Also Lakers-Clippers, haben wir uns einen Einsatz überlegt in den fast 2 Stunden, die wir jetzt geredet haben?
Ich glaube, wir machen Folgendes, und zwar der Verlierer muss standesgemäß eine Calzone ausgeben.
Okay, das ist, können wir machen.
Classic-Einsatz. Der Verlierer muss nicht nur eine Calzone ausgeben, sondern muss diese Calzone ausgeben im Basketball-Outfit der Wahl des anderen. So, also okay. Das heißt, ich muss mir dann wahrscheinlich Suns anziehen, wenn ich verliere, und du musst dann irgendwie,
es wird schön. Also so
Kaufe ich dann noch irgendein
so von im Spätoktober im Basketballtrikot und kurze Hose, sehe ich. Den Deal nehme ich an. Das ist eine gute Wette.
Hoffen wir, dass die Lakers eine gute Opening Night erwischen am Dienstag.
Oder auch nicht.
Wie gesagt, wir sind unglaublich gespannt auf die Western Conference. Andrzej, vielen Dank an dich.
Immer wieder gern.
Wir hören uns bald wieder. Bis dahin, Servus.
Servus.
And have fun with it. Aha, ha, ha, ha.
Buzzer Beat. Hip-Hop und Basketball.